Hi Sarah, hi Matti.
Hi! Hallo!
Gute Laune ist hier am Start, merke ich schon.
Ja, hey, ich muss gleich mal reingrätschen. Hast du auf Aufnahme gedrückt, Nadine?
Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Okay, sehr
Das
gut.
Intro ist noch genauso scheiße wie letztes Jahr. Die Stimmung ist gut. Wie sieht es bei euch aus mit guten Vorsätzen? Habt ihr gute Vorsätze für 2021?
Hey, ich muss jetzt aber auch kurz nachfragen. Zeigt es mir da auch was an, wenn das aufgenommen wird?
Nein.
Nein.
Okay, gut, dann passt schon.
Gut,
Ich hatte
Prof.
mir eingebildet, dass das letztes Mal bei mir auch eben das Rekordzeichen aufblinkt.
ja, kann sein. Also ich habe hier zumindest einen Ausschlag. Du klingst gut, du siehst gut aus. Es nimmt auf.
Das ist das Wichtigste beim Podcast, dass man gut ausschaut.
Ja, stimmt. Ganz ehrlich, wie seht ihr gerade aus? Also seid ihr hier in Unterhose
Ich
oder
möchte nicht drüber
Schlafanzug?
reden.
Nee, ich hab
Matthias
ganz
sieht super aus
normale
wie immer.
ne Hose und auch obenrum was an.
Was an? Es lässt Raum für Interpretation.
Pullover, ein T-Shirt, mein Tote-Hosen-T-Shirt
Na klar.
habe ich an. Ja.
Also ich hatte da letztens eine sehr unangenehme Situation. Liebe Grüße nochmal an den Chris von Valsinestra. Wir hatten einen Termin ausgemacht, um Podcast aufzunehmen. Und irgendwie kamen die nicht so bei, wie es ausgemacht war. Und dann schreibe ich ihm per Instagram, er schreibt, lass mal FaceTime machen. Und ich so, was? Brille an, ekelhafteste Haare überhaupt, keine Ahnung, wie man die Kamera hält. Und ich würde auch mal sagen, also er kann es gern bestätigen, oder nee, er soll es besser nicht bestätigen. Ich würde mal sagen, er ist kurz zusammengezuckt, als er mich gesehen hat. Und dann habe ich noch so zu ihm gesagt, oh witzig, ich glaube, wir haben denselben Pullover an und beide eine Brille. Und er so, Und dann haben wir das irgendwie so eingerichtet. Und dann war ganz schnell so, ja gut, ich mache da mal wieder aus. Ja, ich auch, alles klar, okay, Aufnahme läuft. Voll unangenehm, also.
Ja, aber das ist ja in den jetzigen Zeiten irgendwie, glaube ich, ganz normal. Ich meine, es gibt so viele Leute, die immer in so Zoom-Konferenzen dann so mit Kamera, oh ja, meine Kamera ist kaputt und so. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die einfach seit 4 Tagen nicht mehr geduscht haben und auch jetzt überhaupt nicht einsehen für so eine Geschäftsführerbesprechung, sich jetzt mal irgendwie die Haare zu waschen.
Ja, oder
Ja.
einfach nebenher was komplett anderes machen und sich nicht
Ja.
dabei beobachten.
Ja,
Ich kenne auch
also.
Leute, die sitzen im Homeoffice, die haben 8 Stunden Meetings so und die machen den ganzen Tag irgendwas und das Ding, der Computer steht in der Küche und der läuft so.
Genau, und dann sagen sie so, ja, nee, du, wir können nicht mit. Ja, nee, weil wir müssen ja alle halbe Stunde auf so einen Knopf drücken, ne?
Ja.
Was ist, ach so, okay, also ihr müsst arbeiten. Nee, nee, wir drücken nur auf den Knopf. Ah, alles klar, okay, gut. Wir haben heute Großes vor, das heißt, wir haben uns eigentlich vorgenommen, ein bisschen musikgeschichtlich weiterzubilden und uns gegenseitig Aufgaben zu stellen unter dem Motto Hefte raus, Klassenarbeit. Das heißt, jeder hat einem anderen einen Künstler, eine Künstlerin, eine Band, was auch immer gegeben und den anderen darum gebeten, sich damit intensiv zu beschäftigen und die Sache dann hier vorzustellen. Ich habe Matti was gegeben, Matti hat Sarah was gegeben und Sarah hat mir was gegeben. Dann würde ich mal sagen, wir legen
Ich
mal
fange nicht
los.
an, Shotgun.
Ich will auch nicht anfangen, Shotgun.
Echt nicht? Ich
Echt nicht, Shotgun.
wollte eigentlich auch nicht anfangen,
Ich kann
aber
schon anfangen, okay.
nee, also ich kann auch anfangen. Sarah bestimmt auch,
Jetzt
oder?
reißen sich alle
Ich
so.
nicht, nee, ich fange nicht an.
Spiel mal Schere, Stein, Papier. Ich nehme
Okay, ich nehme
Schere.
Stein.
Schere, Stein, Papier.
Ja.
Ja, Witze-Level gleich festgelegt für
Hast du den
2021.
selber erfunden jetzt gerade oder gab es den schon?
Ist mir gerade eben spontan eingefallen.
Echt jetzt? Ich habe den nämlich noch nie gehört.
Echt nicht? Findest du gut?
Finde ich gut, ja.
Ja, kannst du auch schreiben. Kannst du sagen, weiß ich von Nadine, Schere, Stein, Papier. Ich finde den gut. Gibt es nicht auch eine Platte von Sonderschule, Schere, Stein, Papier?
Also, wenn diesen Witz vorher noch nie jemand gebracht hat, ey, also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Sonderschule hingebracht oder ZSK vielleicht. Kann auch sein. Irgendwie so jemand. Aber gut, wir wollen jetzt nicht schon wieder. Also, ihr wisst ja, ich hab's total mit Beats und ich habe für unsere Rubrik, die wir uns ja schon vor sehr langer Zeit ausführlich inhaltlich überlegt haben, habe ich was vorbereitet. Das heißt, ich habe ein kleines Intro gemacht und ich würde mal sagen, ich fahre jetzt das Intro ab. Danach kann Matti beginnen. Wollen wir es so machen?
Okay.
Okay.
Ich schieß ab. Seid gespannt.
Guck mal, was ich hier hab. Tuschel, Tuschel. Und Burzwinge, hast du den Jürgen sein Pausenbrot geklaut? Ja, klar, ey. Was ist denn drauf? Salami. Echt? Nee, das Käse. Käsebrot. Gutes Brot. Das war meins. Oh, Achtung. Da kommt jemand. Gib das her. Wer ist denn
das? Tag, Kinder. Ich bin Professor Dr. Krachfink. Frau Professor Dr. Krachfink. Und jetzt machen wir mal was mit Musik. Aber nicht mit Lala und so. Nee, Theorie.
Ich hab Angst. Warmer spinnt sie.
Was ist da hinten los? Jetzt reicht's aber. Hefte raus. Klassenarbeit.
Ui, ui, ui. Mino.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Fräulein Knüppelkuh und Mathilda und so.
Fräulein was Knüppelkuh?
Ja, kennt ihr denn nicht den Film?
Kenn ich auch nicht.
Fräulein Knüppelkuh.
Ja, Alter, ihr kennt den Film nicht, oder was? Mathilda, legendärer Film.
Ist das so ein französischer Film?
Nee, du verwechselst es mit Amelie, glaube ich.
Amelie und Knüppelkuh.
Danny DeVito. Ich glaube, der ist aus den 90ern oder so und der geht um so ein kleines Mädchen, die heißt Mathilda und die ist so total, ist so total hochbegabt, aber lebt in so der vollen Assi-Familie und die geht quasi zur Schule und die Lehrerin oder die Rektorin von dieser Schule, die ist so, die klingt so eben wie gerade die Professor Krachfink in deinem Beitrag.
Ja, das Gelächter war groß auf jeden Fall.
Ist ein sehr guter Film, hey.
Ach so. Es war ein sehr gutes Hörspiel auch.
Natürlich. War auch ein sehr gutes Hörspiel.
Ja. Sehr spannend, wirklich, oder?
Fesselnd. Ja, ich bin immer noch, stehe unter Adrenalin und bin gespannt, was nächste Woche passiert.
Unter voller Anspannung. Ja, irgendwie sagt mir was, Mathilda. Aber weißt du was, Madi, ohne jetzt die Stimmung runterziehen zu wollen, du hast eben gesagt, die kommt aus so einer Assi-Familie. Und ich habe vor kurzem gelernt, wisst ihr sicher auch, dass man eigentlich asozial nicht mehr sagen soll. Oder dass asozial, ich sage jetzt mal, negativ belegtes Wort ist.
Ja, wegen dem Nationalsozialismus.
Ja. Und mir rutscht es auch immer wieder raus und auch die, ich sag jetzt mal, Abkürzung Assi, weil ich irgendwie noch kein richtiges Wort gefunden habe dafür, um das zu ersetzen.
Ja, man kann es aber, also in dieser ganzen Diskussion heißt es aber ja auch, dass man es quasi so als Selbstbeschreibung schon verwenden kann, aber in dem Fall habe ich es ja nicht gemacht. In dem Fall habe ich ja quasi die Familie von der Mathilda als Assi beschrieben. Aber wenn ich jetzt sagen würde so, boah, ich bin voll der Assi, dann wäre es vielleicht eher cool. Aber so ganz genau kenne ich mich jetzt auch noch nicht aus, über die, wann die Verwendung okay ist und wann nicht.
Klingt nach einer steilen These, aber wir sollten uns auf jeden Fall eine ganze Folge lang damit beschäftigen, ein alternatives, gutes Wort dafür zu finden.
Ja, vielleicht fällt uns ja eins ein. Wir versuchen es einfach mal nicht zu verwenden und dafür ein anderes zu verwenden.
Ist jetzt letztens irgendwie im Zuge von auch so Freund und Helfer und sowas, war da auch mit dabei, gell? Das ist, glaube ich, auch so ein Nationalsozialisten-Jargon ursprünglich.
Ein Platz in der Sonne, Freund und Helfer und ja, genau sowas, asozial.
Ein Platz in der Sonne? Okay, wieso ein Platz an der Sonne?
Ein Platz an der Sonne ist da steckt so ein kolonialistischer Gedanke dahinter. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber das war quasi so das deutsche Anrecht auf einen Platz an der Sonne, also quasi an zum Beispiel afrikanische Länder. Mhm. So wurde das auch offiziell genannt halt so. Und ich glaube, Aktion Mensch oder sowas hatte das früher immer noch als Leitsatz.
Ja,
wenn ihr euch noch an die Werbung, genau, wenn ihr euch noch an die Werbung erinnern könnt. Und die haben das vor ein paar Jahren rausgenommen aus dem Grund.
Mhm. Ah ja.
Sagt mir was, ein Platz an der Sonne, als ich klein war, war das so ein typischer Aktion Sorgen, also auch Aktion Sorgenkind, jetzt mal vollkommen ohne nationalsozialistische Vorbelegung, ist für mich irgendwie ein scheiß Slogan. Aktion Sorgenkind, das klingt irgendwie so verhöhnend, finde ich.
Aber ist Aktion Sorgenkind auch, ist das auch die Aktion Mensch oder ist das was, sind das unterschiedliche Aktionen?
Ich glaube, jetzt heißt es Aktion Mensch, ich glaube, früher hieß es Aktion Sorgenkind, das kann ich mir jetzt aber nicht festlegen. Aktion Mensch finde ich schon passender, ehrlich gesagt. Mhm. Wir sind jetzt total vom Thema abgekommen, ne? Aber egal. Hausaufgaben müssen richtig sein. Und genau. Und Madi, du bist der Erste. Vielleicht, ich kann mal sagen, falls du das möchtest, warum ich dir Voodoo Jürgens, das ist nämlich deine Hausaufgabe gewesen, warum ich dir den rausgesucht habe.
Ach, Voodoo Jürgens hast du mir ausgesucht?
Ach so.
Udo Jürgens habe ich jetzt gemacht.
Ach so. Ja, gut. Dann halt Udo Jürgens. Sind ja beide aus Österreich, ne? Wusste ich nämlich gar nicht, dass Udo Jürgens auch aus Österreich ist. Das wusste ich gar nicht.
Also ich bin jetzt gespannt, ob es jetzt hier gleich noch eine Auflösung gibt von diesem genialen Witz oder ob das jetzt wirklich so
stattfindet. Nee, war nur ein genialer Witz.
Ich
habe schon Voodoo Jürgens gemacht.
Okay.
Warum ich den genommen habe, ist, weil ich dir mal ein Buch geschenkt habe von David Schalko, weil du mir erzählt hast, dass du Wiener, Melancholie ist falsch, wie sagt man denn zu den Wienern, dass die so ein bisschen düster drauf sind? Dass dir diese zynische, ironische Art gut gefällt und du Braunschlag gut fandst. Und dann dachte ich, der Voodoo Jürgens ist so ein Hänger, der könnte dir gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kannte den ja auch schon. Habe mich dann auch sehr gefreut auf deine Aufgabe, um das zum Anlass zu nehmen, um mich da nochmal tiefer reinzufilmen. Ich war auch sogar schon mal auf einem Voodoo Jürgens Konzert.
Und wann denn?
Genau.
Am Weinturm Open Air.
Ach ja.
Warst du da nicht auch dabei?
Ja.
Schon, gell?
Muss Bombe gewesen sein,
mir
oder?
Mir wieder eingefallen.
Das müsste 2016 gewesen sein.
Das heißt, da war der ganz am Anfang, oder? So lange gibt es den ja noch nicht als Voodoo Jürgens.
Ja, also das erste Album, Answer War, mein Wiener Spruch ist jetzt nicht perfekt, aber... So hieß das erste Album, das kam, glaube ich, 2016, ja.
Das finde ich schon mal ein richtig geiler Albumtitel, weil Answer War heißt ja Einser Ware. Das finde ich schon mal richtig geil im Zusammenhang mit ihm. Und wenn man so dieses Cover sich anschaut, finde ich schon mal einen coolen Albumtitel. Also sehr,
sein
sehr
Papa ist, auf den, ja, das ist, auf ist witzig, Cover? Auf dem Cover. Also jetzt gehe ich sofort rein in die...
Geh gleich
in die Vita.
Rein in die, genau.
Nee, das Ding ist so, dass der Vater von dem Voodoo, der ist sehr prägend gewesen für viele Texte. Und dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist teilweise ein bisschen schwierig gewesen, weil als der Voodoo Jürgens noch sehr jung war, musste der Vater in den Häfen, also in den Knast, Häfen sagt man in Österreich. Und deshalb war quasi dieses ganze Verhältnis zwischen den beiden, glaube ich, ein bisschen angeknackst. Und die haben sich dann aber im Laufe der Zeit wieder angenähert und sogar, ich bin mir relativ sicher, eine Wohngemeinschaft sogar gegründet, also er und sein Vater. Und auf dem Plattencover zu dem ersten Album ist eben auch der Vater vorne drauf.
Ah, da ist doch so eine Frau mit so einem, ich weiß nicht genau, aber mit einem Pelzmantel, die so ein bisschen, ja, die sieht so, kam gerade aus der Kneipe, ne?
So ein bisschen so ein Milieu.
Ja, genau.
Milieufoto vor so einer Kneipe, genau, und da stehen zwei Personen drauf, eine Frau und der Mann ist wohl der Vater von dem Voodoo Jürgens.
Und wenn du sagst, WG gegründet, heißt es, er ist ausgezogen und dann später irgendwie so in höherem Alter, so was weiß ich, Mitte 20 mit seinem Vater wieder zusammengezogen.
Ja, oder vielleicht haben sie sich ja auch eine Gefängniszelle geteilt.
Ah, okay.
Nee, ich weiß nicht genau, wie das lief. Also ich habe, glaube ich, irgendeinen Artikel gelesen oder sowas, wo das eben drin gestanden ist, dass das Verhältnis zwischen den beiden eben nicht super gut war und die dann halt später sich eben angenähert haben und dann haben sie sich wohl zusammen eine Wohnung gesucht oder so. Oder vielleicht ist auch ein WG-Zimmer frei geworden oder ich weiß es nicht genau, wie es lief. Ich weiß auch nicht, ob die noch zusammenleben oder sonst was, aber auf jeden Fall ist es...
Fände ich jetzt irgendwie komisch. Das fände ich jetzt irgendwie komisch, wenn er jetzt noch mit seinem Vater leben würde. Wie alt ist der denn?
Nee, das war schon im Erwachsenenalter.
Okay.
Ja, also das war nicht als... Das war nicht, nachdem der Papa aus dem Knast kam, dass die dann irgendwie sofort eine WG gegründet haben, sondern ich glaube, die haben wirklich als der Voodoo Jürgens schon erwachsen war, eine Wohngemeinschaft gegründet zusammen.
Ah ja, okay.
So habe ich das verstanden.
Okay.
Ja.
Cool.
Genau.
Ich auch.
Ja, und jetzt erzähl mal, was der für eine Musik macht, weil ich finde, es ist nämlich total schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich ja dir die Aufgabe gegeben. Man kann ja sagen, ja, der macht Musik mit Wiener Dialekt, aber irgendwie ist es das ja nicht, nur.
Es ist halt so ein, ja, es ist schon so ein bisschen eine Liedermacher-Sache und ich finde auch, also eigentlich macht man ja total oft den Fehler, dass man irgendwie der ganzen Musik, die aus Österreich kommt und irgendwie einen österreichischen Dialekt auch hat sofort den Stempel Austropop verpasst. Das finde ich trifft's nicht so. Ja. Das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Fehler, das zu tun. Es ist, ich finde, es ist auch so ein bisschen wie so, kennt ihr diese Bänkelsänger? Das sind so altertümliche Geschichtenerzähler.
Bänkel, weil die auf dem Bänkel sitzen, meinst du sowas? Die so vor Hütten sitzen?
Ja, ich glaube, dass das ursprünglich aus dem Mittelalter kommt und die haben sind halt quasi so als Musizierende durch die Länder gezogen und haben da quasi so eher so ein bisschen so traurige und schauerliche Geschichten musikalisch erzählt. Also das war quasi wie so ein bisschen ein Entertainment und das waren schon oft auch, ja, melancholische und düstere Geschichten und so. Und wieso die Bänkelsänger heißen, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich da dazu auf eine Bank gestellt, damit es, weil es keine Bühne gab oder sowas. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das so ein bisschen, ja, so, also wenn ich das halt irgendwie höre, dass jetzt ein Bänkelsänger eher so traurige und schauerliche und aber auch sarkastische und witzige Geschichten und sowas erzählt hat, dann finde ich, trifft es das eigentlich ganz gut. Und er ist halt irgendwie auch so ein, ja, er ist ein Geschichtenerzähler eigentlich. Also ich finde, bei dem stehen halt die Geschichten, sind total vordergründig so. Die Musik ist, das ist, ich finde es natürlich musikalisch auch sehr gut. Es steht aber immer die Erzählung im Vordergrund und ich glaube, so sieht er sich auch. Ich glaube, er will einfach was erzählen.
Ich habe schon voll oft gehört, dass Leute sagen, ja, ich finde es eigentlich so von der Musik ganz schön, aber ich verstehe den nicht. Das kann ich irgendwie schlecht nachvollziehen. Hast du da irgendwie Probleme, weil der singt ja im Dialekt, das zu verstehen?
Nee, ich verstehe eigentlich alles. Was bei mir kommt aber auch daher, dass ich komme ja ursprünglich aus dem Oberallgäu und habe einen relativ starken Dialekt, der sich in Teilen mit dem österreichischen Bruch so ein bisschen deckt. So, von dem her verstehe ich es eigentlich ganz gut. Aber ich kann das voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie verstehen das nicht. Also auch zum Beispiel, weil wir es vorher von Braunschlag hatten. Das ist ja so eine meiner Lieblingsserien eigentlich und ich habe die auch vielen Leuten empfohlen und habe dann von vielen Leuten schon auch das Feedback bekommen, dass sie sagen so, ey, Alter, ich verstehe es nicht so. Mhm. Und die Texte von dem Voodoo Jürgens, die sind ja aber noch viel mehr Slang, wie jetzt zum Beispiel eine Fernsehserie wie Braunschlag. So.
Ich glaube, dass so unser bayerischer Migrationshintergrund sozusagen da schon hilft dabei, das zu verstehen. Ich glaube wahrscheinlich wirklich, wenn jemand so im Norden aufgewachsen ist, ist es wahrscheinlich schon echt voll schwer. Aber ich verstehe ihn auch nicht alles auf Anhieb. Also ich muss mich schon konzentrieren, aber ich verstehe es auf jeden Fall, wenn ich...
Hättet ihr jetzt gewusst, was zum Beispiel, das habe ich jetzt nämlich gerade neu gelernt vor 3-4 Wochen, was ein Gschnaas ist?
Gschnaas?
Ein Gschnaas.
Nee, erzähl.
Gschnaas ist ein aus dem Wienerisch stammenden österreichische Bezeichnung für ein fröhliches Kostümfest, also sozusagen Fasching.
Okay.
Gschnaas. Das ist geil, oder? Gschnaas. Das war Gschnaas. Ich finde halt einfach die Sprache so rigoros und das finde ich bei euch auch, also bei euch Bayern auch so, das hat immer sowas wie, ja, sowas latent aggressives, aber auch was Selbstbewusstes und sowas, ja, sowas, so ist es jetzt.
Ja, wobei wir ja eigentlich versuchen, hier total Hochdeutsch zu reden.
Ja, was ich schade finde, ich würde es viel geiler finden, wenn ihr hier voll Bayern würdet.
Ja, aber das ist, wir haben da ganz unterschiedliche Dialekte, glaube ich. Also die Sarah, die hätte dann eher so einen in den eher schwäbischen Dialekt und der Dialekt von mir, der ist irgendwie total...
Den versteht kein Mensch.
Der ist total ungreifbar. Das ist wirklich so eine... Der geht auch sehr ins Schweizerdeutsche und hat viele Parallelen zum Österreichischen, aber auch Einflüsse so vom Schweizerischen, aber auch vom Schwäbischen. Also wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann verstehen die Leute, die um mich herum sind, kein Wort.
Dann denkt man immer, das ist plötzlich eine andere Person, die da redet halt. Also ich verstehe auch kein Wort mehr halt.
Wenn du jetzt sagen würdest, Matti, auf deinen Dialekt jetzt, mein Name ist Matthias, ich bin Gitarrist und Sänger in der Punkband Agne Ki Joe, wie würde sich das anhören?
Ja, das ist sau schwer, sowas auf Kommando zu machen.
Ruf mal deine Mutter an und dann zählst du
das. Ja, die müssen jetzt anrufen.
Die Mutter ist so, ich kann sie noch mit reinnehmen, ich habe noch 4 Leitungen. Also von daher, ich könnte noch so ein paar aus deiner Verwandtschaft mit reinnehmen.
Ja, vor allem ist der Satz ist jetzt auch, wenn ich den jetzt tatsächlich übersetzen würde, dann wäre der gar nicht so spektakulär. So, es sind natürlich schon, es gibt halt viele Begriffe, die halt auch quasi nur in diesem Dialekt zu finden sind, die dann wirklich kein Mensch versteht. Sowas wie zum Beispiel jetzt Gschnaas oder sowas halt. Da gibt es natürlich in unserem Dialekt schon auch und das unterscheidet sich dann teilweise unterscheiden sich die Dialekte dann irgendwie von Kaff zu Kaff schon so in kleinen Nuancen.
Aber was zum Beispiel im Österreichischen sehr cool ist, ich finde, das ist teilweise auch eine sehr ironische Sprache oder so eine witzige Sprache, weil die haben ja auch schon immer sehr, also es sind ja oft so Wörter, die etwas beschreiben, die genauso klingen, wie sie sind halt letztendlich oder die so Eigenschaften hervorheben.
Eitrige, meinst du sowas?
Ja, genau, zum Beispiel, ich habe letztens Magic Mushrooms gegoogelt und habe halt im Wikipedia-Artikel stand halt drin, dass die in Österreich halt narrische Schwammerl heißen. Ja, sowas finde ich halt einfach geil, weil die heißen halt so, weil wenn du die nimmst, dann machen die dich halt narrisch. So. Ja, und deswegen heißen die narrische Schwammerl. Und das finde ich voll witzig, wenn so eine Sprache so beschreibend ist.
Ich habe mal voll den Anschiss bekommen, weil du gerade Eitrige gesagt hast, als ich war ja schon sehr oft in Wien. Und als ich das erste Mal da war, oh, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, war vor 15 Jahren oder sowas, da habe ich auch noch Fleisch gegessen und da habe ich mir da war ich im Flex, das ist so irgendwie am Donauufer, so ein Elektroclub eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt oder ob der irgendwie cool ist oder so oder nicht. Und da war ich danach, bin ich in so einen Wurststand, der daneben war. Und da gab es eben diese Käsekreiner. Man sagt ja eben auch in der Umgangssprache Eitrige dazu. Und dann habe ich quasi eine Eitrige bestellt. Und der Budenbetreiber, der selber auch kein Wiener war, der hat mich total zusammengeschissen, dass es eine total despektierliche Beschreibung für das Essen wäre. Also, und dass ich bitte irgendwie dann lieber Käsekreiner sagen soll, weil irgendwie das mit so einem ekelhaften Wort zu beschreiben, das wird seinem Essen und seiner Wurst nicht gerecht.
Okay, da hat er dann keinen Bock mehr, das zu verkaufen. Wenn du das so eklig sagst, dann nee.
Ja, also er fand einfach, da habe ich ein bisschen zu wenig Achtung gezeigt von der Verkäuferinnung der Käsekreiner Wurstbuden.
Wenn man jetzt auf Hochdeutsch sagt, halt dein Maul, dann finde ich, klingt das so ein bisschen vulgär. Und wenn man jetzt aber so auf Wienerisch sagt, halt die Pappen, dann klingt das irgendwie, finde ich, viel, viel krasser. Und aber das ist nicht so beleidigend. Und ich finde es bei total vielen Sachen. Deswegen, um nochmal zu Voodoo Jürgens zurückzukommen, wenn der jetzt normal singen würde, dann wäre das nur halb so gut. Die Geschichten an sich sind ja nur cool, weil er diese Eigenheit in seiner Sprache hat, ne?
Ja, ich finde natürlich, es geht ja schon auch in diesen ganzen Texten von Voodoo Jürgens, das sind ja alles quasi Geschichten, die sich auch viel um Kneipen, um Unterwelt, um Prostitution und so weiter drehen. So. Und dadurch, dass die halt in so einem Slang vorgetragen sind, bekommen die halt auch eine total gute Authentizität irgendwie. Authentizität.
Einfach Titi merken zwischendrin. Authentizität.
Ja. Und das, finde ich, macht es natürlich schon aus, dass er einfach das jetzt nicht so piefke-mäßig Hochdeutsch vorträgt. Was ich aber natürlich spannend finde, ist, dass eigentlich der Wiener Dialekt, also in Österreich gibt es ja auch total verschiedene Dialekte. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so den Arni anhöre, der irgendwie aus der Steiermark ist oder so, der redet ja ganz anders wie jemand, der aus St. Pölten kommt oder so. Ich finde eigentlich, dass der Wiener Dialekt, der ist an sich eigentlich gar kein krasser Dialekt. Der ist eigentlich wie ein total krasses Hochdeutsch, nur ein super Slow-Mo. Und es gibt aber wohl schon auch diesen krasseren Schmäh, wie den auch der Voodoo Jürgens singt. So. Also zum Beispiel gibt es ja auch den, kennt ihr vielleicht auch, den Nino aus Wien, der ist ja auch so ein ganz bekannter Liedermacher aus Österreich eben. Wenn man dem seine Texte anhört, die versteht man viel besser. Also das ist viel mehr in so einem Wienerisch, wie man es eigentlich kennt. So, also die Wörter sind klar verständlich und eher total langsam artikuliert. So. Und es sind weniger Wörter drin, von denen man jetzt überhaupt gar nicht weiß, was es eigentlich bedeutet. Beim Voodoo Jürgens, der bedient sich da schon irgendwie einem deftigeren Dialekt so. Und da hat er übrigens auch gemeint, dass da wohl sein Vater irgendwie ein relativ großer Einfluss wohl war, weil der eben auch einen guten Spruch drauf gehabt hat. So. Also ich glaube, er bezeichnet diesen Dialekt selber als Spruch. Mhm. Fand ich auch gut.
Was hatten der so für Hits? Ich kenne nämlich nur dieses Heite grob mal Tote aus, oder wie man es
genau, der lief ja auch schon, also damals, als wir beide im A&F gearbeitet haben, noch in Nürnberg in der Kneipe, da war das ja irgendwie
der Hit.
Heite grob mal Tote aus. Im Endeffekt hat der hat zwei Alben rausgebracht, eben 2016, das Answer War, und 2019 kam das zweite Album, das hieß Das kleine Glücksspiel, also Das kleine Glücksspiel. Ich glaube, die erste Single-Auskopplung von dem letzten Album, die hieß dann sogar auch Das kleine Glücksspiel. Boah, es tut mir voll leid, wenn ich das gerade super beschissen ausspreche, aber...
Das kleine Glücksspiel, ja, Horst.
Ja.
Voll so. Ja, also der Dialekt, da wo ich herkomme und vom Voodoo Jürgens, ist total ähnlich. Also das kleine, also ist eigentlich fast identisch, Das kleine Glücksspiel. Ist es der Opener, Das kleine Glücksspiel?
Ich glaube schon, oder?
Weiß jetzt auch nicht.
Also mir hat es nämlich gerade...
ja, schon, ja. Doch, da gab es auch ein Video dazu.
Mit der Jazz-Kitty.
Genau.
Die ja da sehr bekannt ist, die Jazz-Kitty.
Ja. Also ansonsten, Ich finde eigentlich, dass es
2020 released.
Mhm, letztes Jahr, ja.
Ah, ich hab doch 2019 kam das raus.
Ah. Hast du 2019?
Ach, wir haben ja.
Nee, es war letztes Jahr.
Wir haben ja schon 2021, ey. Ich dachte jetzt, ach, das ist dieses Jahr released worden.
Ach, cool.
Oh Mann.
Nee, obwohl ich hätte jetzt auch gedacht 2019, weil ich war nämlich im Februar noch auf Konzert und ich hätte jetzt auch gedacht 2019, aber...
Hier, 5. Juni 2020, wobei das ist klar eine Glücksspiel in der Bummerl-Edition.
Nee, das ist
das
nicht...
Album das Album kam 2019 raus.
2019, ja, würde ich auch sagen.
Was ist denn die Bummerl-Edition?
Vielleicht langsamer oder mit Furzen vielleicht?
Mit Furzen... Was soll denn das für eine Version sein? Oh komm, lass noch einen mit Furzen machen. Nächstes Jahr aber erst. Die bringen wir erst nächstes Jahr raus.
Könnt ihr das bitte machen? Die Agne geht schon, die Bummerl-Version. Einfach so total farblos. So ein paar Pupse reingeschnitten. Da gibt es eine lustige Geschichte. Sorry, dass ich jetzt wieder abschweife, aber von Jan Delay. Als Jan Delay hat irgendwann mal, das war noch ein cooles Album, also nicht hier da, wo er so einen auf Ich will nach Wacken gemacht hat, sondern das Album davor, da hat er so eine Promo-Version davon verschickt an die Redakteure und da hat er zwischendrin immer so reingemixt Brooklyn Bounce. Also da gab es so einen dummen Techno-Hit oder sowas, wo so ein Typ immer so Brooklyn Bounce gesagt hat. Und der hat es immer so in die Songs reingemischt, damit halt die Redakteure das nicht irgendwo im Netz hochladen können und das dann irgendwie liegen. Und dann hat, und natürlich wusstest du, das haben... Mal so eine Zeit lang haben das ein paar Künstler gemacht und natürlich wusstest du, okay, Brooklyn Bounce, das gehört jetzt nicht dazu. Und irgendein Redakteur hat tatsächlich geschrieben so, ja, die neue Platte von Jan Delay ist eigentlich ganz cool, aber das mit dem Brooklyn Bounce, das hat ein bisschen super peinlich ist für den, aber gut. Deswegen, sowas würde ich cool finden, wenn ihr sowas macht. Sherry Sherry Lady oder sowas zwischenrein. Ja, sorry.
Bummer. Ach
nee. Nee, doch nicht. Bummerl-Edition, sorry. Wir schwurfen ab.
Ja, wo waren wir denn?
Wir waren quasi beim zweiten Album. Ich finde schon mal, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Album ein Riesenunterschied ist, rein musikalisch, weil man total merkt, dass er jetzt diese Ansa Panier dabei hat, diese Band. Und ich finde, dass das zweite Album, wenn man es ganz genau nimmt, total anders ist als das erste. Und jetzt würde mich zum Beispiel mal interessieren, welches dir besser gefällt.
Ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich das erste Album einfach schon öfter gehört habe und das eigentlich auch cool fand und als ich auch damals auf dem Konzert war, das war eben auch zu dem Zeitpunkt, als das erste Album rausgekommen ist. Das zweite Album habe ich jetzt im Zuge deiner Klassenarbeit, die du mir aufgegeben hast, das erste Mal so ganz durchgehört und deshalb muss ich sagen, dass ich glaube ich das erste Album noch ein bisschen cooler finde, aber ich würde sagen, vielleicht könnte sich das auch ändern, wenn ich das zweite Album noch ein bisschen durchhöre. Ich finde halt auf dem ersten Album ist dieser eine Song drauf, dieser Tullen, den finde ich echt super. Aber es gibt auf dem zweiten Album eben auch einen Song, der so da so ein bisschen drankommt, der 2 Liter Eistee heißt der, glaube ich.
Ja, oh, ups. Oh.
Sorry. Sind dir 2 Liter Eistee runtergefallen?
Ja, genau. ja, 2 Liter Eistee, das ist ein schönes Lied, stimmt.
Genau, und ich finde halt der und auch Tullen und sowas, also jetzt vom ersten Album, die schlagen so ein bisschen in dieselbe Kerbe irgendwie, also so, wo es auch so ein bisschen um so eine rückblickende Erzählung seines eigenen Lebens geht, so. Finde ich super. Aber ich finde halt irgendwie auch, also ich würde sagen, ich finde das erste Album ein bisschen besser, aber das hat nur damit zu tun, dass ich das zweite Album noch nicht so oft gehört habe, um mir jetzt final die Meinung drüber zu bilden. Aber ich finde beide super und ich finde, auf beiden werden voll gute Geschichten erzählt und ich finde auch so, zum Beispiel auf dem ersten Album ist ja auch so, da ist dann zum Beispiel dieses Alimente drauf, das ist ja gar kein wirklicher Song, das ist wirklich nur so ein Telefonat. Also er führt da quasi so ein Telefonat in seiner Rolle, in der er da ist, mit der Mutter des Kindes, des gemeinsamen Kindes und es geht um Alimentszahlungen und so und dass da noch Schulden offen sind. Finde ich einfach auch total cool, so zwischendurch wie so ein Skit eigentlich, das irgendwie musikalisch jetzt quasi gar nichts zu erzählen hat, sondern einfach zwischendurch nur so eine gute Geschichte als Telefondialog da reinzupacken, fand ich auch total gut.
Ich denke mal, du hast bestimmt viel Interviews von dem gesehen, du hast jetzt gesagt, Kunstfigur, wie würdest du es einschätzen? Weil man geht ja irgendwie, wenn man ihn sieht, so als abgerissenen Typ, dann denkt man, okay, das, was er da erzählt, ist zu 100% er, aber das ist ja natürlich nicht so. Was würdest du so sagen, wie viel Prozent ist denn wohl wirklich von ihm und wie viel Prozent ist wirklich jetzt Kunstfigur?
Das kann ich irgendwie schwer beurteilen. Ich glaube, also ich finde schon, dass der komplett authentisch ist so und dass das nichts ist, was er als Rolle irgendwie übernimmt, so, sondern ich nehme ihm das voll ab. Ich habe jetzt das in dem speziellen Beispiel gerade mit den Alimenten gesagt, weil es in diesem Dialog quasi darum geht, dass der Vater die Alimente, die Kohle für die Alimente nicht zusammenbringt und die Mutter total sauer auf ihn ist und dann entwickelt sich das so ein Streitgespräch. So schätze ich ihn als Typen einfach nicht ein. So. Deshalb glaube ich, ist es eine Geschichte, die er uns da erzählt. So.
Was er vielleicht gern machen würde, sich mal durchsetzen, so, ne? Ja.
Nee, ich glaube halt, also diese Geschichte ist tatsächlich eher einfach, da kommt quasi der männliche Protagonist als ein bisschen ein Idiot rüber halt so, der einfach quasi es nicht gebacken bekommt, die Alimente pünktlich an die Mutter seines Kindes zu überweisen. So. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist, sondern ich schätze ihn schon, also er hat ja auch ein Kind eben und ist mit der Mutter nicht mehr zusammen, aber ich schätze jetzt die Situation nicht so ein, dass das jetzt quasi ein authentischer Streit war zwischen den Eltern, sondern dass das einfach eine gespielte Rolle war in dem Moment, so. Das habe ich damit gemeint.
Und wenn du jetzt sagst, die Geschichten findest du besonders gut, ich finde, dass voll viele Momente das auch total so richtig schlimm traurig ist. Bei diesem voll. WoW ist wirklich, also das hat er vielleicht, als ihr den gesehen habt, auch schon live gesungen. Das ist ja quasi so ein Lied übers Sterben.
Ja, also eigentlich ist so ein Ausblick, was passiert, wenn er tot ist, oder?
Ja, und das finde ich total krass ergreifend. Das ist so ein richtig krasses Lied, wo man sich denkt, weil er ist ja jetzt nicht sehr alt, sondern er ist eigentlich noch ein junger Mensch.
Ja, 83 geboren.
Ich habe gedacht, ja, 83 ist er. Ganz jung noch. Ja, irgendwie, das finde ich so krass, dass der schon so eine Tiefe hat und das auch auf die Bühne bringt.
Also und nochmal zu der Frage jetzt wegen der Kunstfigur. Also ich würde schon sagen, dass ich das Ganze nicht als eine Rolle ansehe, die er spielt. Aber natürlich ist da schon eine Geschichte dahinter. Also zum Beispiel auch bezüglich dieses Namens. Udo Jürgens und sowas, sagt er zum Beispiel auch in Interviews immer, dass der Name kommt daher, weil seine Eltern haben sich irgendwie in Togo auf einem Voodoo-Markt kennengelernt und dann haben sie sich da verliebt und dann in der Nacht noch ihn gezeugt und Voodoo genannt, das ist natürlich Quatsch. Deshalb ist es natürlich schon Teil dieses Pseudonyms, das er sich da erschaffen hat. Ich halte trotzdem irgendwie die Texte und die Geschichten, die er erzählt, ich glaube, die haben schon einen sehr autobiografischen Wahrheitsgehalt.
Was meinst du, wie lange man das noch ziehen kann? Glaubst du, der kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch 10 Alben bringen in dem Stil?
Ja,
oder
auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Also wenn du dir anschaust, wie lang zum Beispiel so der Nino aus Wien oder sonstige Liedermacher schon aktiv sind, dann da gehen dir doch nie die Themen aus. Wenn du zwischenmenschliche Geschichten erzählst, da gehen dir doch nie die Themen aus.
Aber um nochmal die Frage auch von Sarah zu beantworten, was ich nämlich immer vergesse, es gibt zu dem Podcast eigentlich auch eine Playlist auf einem großen Streaming-Portal und zwar heißt die Playlist Blabla und Bum Bum. Und da habe ich bis jetzt immer so die Songs drauf gemacht, über die wir gesprochen haben. Aber jetzt können wir das ja mal gezielt machen. Ich würde sagen, dass vielleicht auch ein Hit ist Kumanet von der zweiten Platte. Oder was würdest du jetzt sagen, Matti, was so die zwei Songs wären? Das müssen ja eigentlich auch nicht die Hits sein. Die zwei Songs, mit denen man, die man jetzt da draufpacken könnte, um Udo Jürgens irgendwie echt so einen guten Querschnitt von dem zu kriegen. Von mir aus auch 3 oder 4, ist ja egal.
Ja, also ich würde auf jeden Fall Tullen drauf machen. Das finde ich den besten Song. Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man eher Songs drauf macht, die eine gute Geschichte erzählen oder ob man Songs drauf macht, die ins Ohr gehen. Vielleicht müsste man so eine Mischung finden. Also ich finde, Tullen erzählt im Endeffekt einfach eine Geschichte. Dann ein Song, der vielleicht so gut ins Ohr geht oder sowas, das wäre jetzt eben sowas wie Gitti vom ersten Album. Oder auch heute graben wir Tote aus. Ist halt auch, das ist so der bekannteste, glaube ich. Aber vielleicht kann man Tullen und Gitti drauf machen vom ersten Album und vom zweiten Album. Fände ich schon echt diesen 2 Liter Eistee, den finde ich schon echt super. Ich finde, es ist ja auch musikalisch nicht so. Also wenn wir jetzt mal von den Texten wegkommen, es ist ja musikalisch auch nicht so, dass jetzt alles so klassisch Liedermacher-mäßig wäre, dass er jetzt einfach das mit einer Akustikgitarre begleitet, sondern es ist ja total unterschiedlich. Manchmal spielt ein Akkordeon mit, manchmal spielt es quasi ja, wie so ein Kammerorchester oder sowas. Manchmal ist es eben nur ganz simpel gehalten. Also ich finde es auf jeden Fall total spannend. Was auch irgendwie ganz witzig ist, ist, dass der ja vorher eigentlich musikalisch was ganz anderes gemacht hat. Ja, der hatte eine Band namens Die Eternias.
Ah, ja, stimmt, sagt mir was.
Und es ist so, war eigentlich
Metalcore
ganz anders.
Gemacht.
Genau.
Metalcore war das, ja. nee, das war so Indie-Pop-mäßig. Also mich hat es teilweise, ich habe mir nicht jetzt mega viel reingezogen, sondern so 3-4 Songs. Mich hat es manchmal ganz im Entfernten an so Franz Ferdinand-Sachen ein bisschen erinnert. Aber ja, es ist so ein bisschen so Indie-Pop-mäßig gewesen und es hatte halt auch einen englischen Gesang. Also er hat gesungen. Und es war aber Englisch, aber alles natürlich schon alles andere als Englisch-muttersprachlich so. Also man hat da schon auch einen sehr deutschsprachigen Akzent rausgehört so. Deshalb finde ich es natürlich irgendwie, finde ich die Udo-Jürgens-Sachen viel spannender, weil ich glaube, wenn er einfach in der Sprache singt, in der er auch denkt und so, dann kann er halt einfach viel, viel getreuer irgendwie seine, das, was er zu sagen hat, rüberbringen. So.
Da bist du In-Fan davon, ne? Von so singen, wie man denkt und so hören auch, dass du es verstehst. Hast du
voll, also ich finde schon, auf Englisch zu singen, weil man nicht so viel zu sagen hat, ist irgendwie ein schwacher Ausweg. So. Ich habe auch mal irgendwann gesagt, dass ich es eigentlich gut finde, dass alle Personen, die nicht mindestens so dieses, wie nennt man dieses Sprachlevel nochmal, die man abschließen B2, muss? B2,
meinst du?
Ja, alle Leute, die nicht B2 Englisch haben, die sollen dann lieber einfach vielleicht nicht in Englisch singen. Also ich merke das an mir ja, wenn ich einen englischen Text schreiben muss, also mein Englisch ist jetzt nicht super schlecht oder so und mein, also ich kann mir eine englische Serie oder einen englischen Film anschauen und verstehe das eigentlich alles und ich kann auch ins Ausland reisen und komme da überall gut zurecht, aber ich merke schon einfach, dass ich niemals einen super krass korrekt geschriebenen und schon gar nicht korrekt ausgesprochenen englischen Text hinbekommen würde. Wir haben uns mal an einem Song versucht, einen Cover-Song.
Ihr als Agne Kid Show.
Wir, ja. Ich frage das einfach mal, dass der als Hidden Track auf die nächste Platte kommt. Der hat teilweise in den englischen Text, nur Teile. Ey, und ich bin daran verzweifelt, ey. Ich habe mir bei keinem Song so schwer getan. Also bei mir ist es nochmal wirklich so, ich schreibe einen Text, weiß ungefähr, wie der klingt, dann gehe ich in die Gesangskabine und nach 2-3 Takes sitzt das Ding. Und bei diesem englischen Part, also wir haben dann irgendwann Sprachnachrichten aufgenommen und die einem Kumpel geschickt, der in Australien aufgewachsen ist und den gefragt, ey Alter, kann man das so bringen oder ist das richtig, ist das nur peinlich so? Der hat gemeint, ja, das kann man schon bringen, aber ich glaube, vielleicht sollten sich einfach viele Bands, die dem Englischen jetzt nicht so gewachsen sind, vielleicht die Frage stellen, ob es das wirklich braucht, sich quasi hinter einer Fremdsprache zu verstecken oder vielleicht wäre es auch cool, in der Sprache zu singen, in der man auch wirklich in der Lage ist, seine Gedanken ordentlich rüberzubringen.
Ganz ehrlich, bei vielen Bands ist es gut, dass die auf Englisch singen, weil die, glaube ich, wenn die auf Deutsch, also wenn du das auch noch so aktiv verstehen würdest, was die da Tolles zu sagen haben, ey.
Wahrscheinlich finden wir auch ganz viele Songs auf Englisch total cool, weil wir einfach die Stimme nur so als weiteres Instrument quasi wahrnehmen und nicht die Message vordergründig wahrnehmen.
Und wie ist es für dich, Sarah? Hast du ein Problem damit, Englisch zu singen oder fällt dir das leicht?
Ich habe es noch nie gemacht und ich werde es auch nicht machen. Also ich glaube, ich habe ein Problem damit, glaube ich.
Glaube ich, noch nie. Aber ist es dir wichtig, dass du die Texte verstehst, wenn du Musik hörst?
Ja, voll. Also inhaltlich find ich schon immer sehr wichtig. Ich kann, glaube ich, besser einen Song hören, der irgendwie schlechte Musik hat, aber einen guten Text.
Ach, echt?
Das geht besser als andersrum. Also wenn ich einen schlechten Text, den du hörst, also einen deutschen schlechten Text, der irgendwie entweder total klischeehaft ist oder völlig belanglos, oberflächlich oder so pseudodeep. Und dazu gute Musik, das packe ich trotzdem nicht. Halt so. Also andersrum geht's. Oder dann halt auf Englisch. Also ich höre mir zum Beispiel oft, wenn ich irgendwelche Sachen schreibe oder so für die Arbeit irgendwas konzentriert machen muss, höre ich mir auch englische Musik an. Englischsprachige Musik, einfach weil die nicht so viel Aufmerksamkeit von mir zieht.
Ja, interessant, das ist mir noch nie aufgefallen, aber du hast recht. Kann ich, glaube ich, auch nicht.
Also ich könnte jetzt nicht irgendwie deutsche Punkmucke anhören, wenn ich irgendwie versuche, einen dreiseitigen Text zu schreiben, so, weil ich die ganze Zeit auf den Text höre.
Aber wegen Cover so? Habt ihr so eine, keine Ahnung, bandinterne Coverliste von Songs, die man gerne mal spielen will? Oder habt ihr euch da jetzt spontan für irgendeinen entschieden gehabt?
Ja, Matti hat schon so ein paar Wünsche.
Ich wollte eigentlich immer von Schleimkeim in der Kneipe zur trockenen Kehle covern. Also gar nicht für eine Aufnahme oder so, sondern ich würde den sehr gern live spielen. Ich glaube, der ist, also ich finde es ein super Song. Ich glaube einfach, dass den alle gut finden. Also die den kennen eh und die den nicht kennen auch. Hätte ich Bock drauf, das mal zu machen. Ich habe mal beim Punkrock-Karaoke auf dem Bach am Bach-Festival habe ich mal gemacht. Das war super. Mit Crowdsurfen und allem Scheiß hier. Das war cool.
Ja, ich finde es immer voll geil, wenn Leute so beim Covern irgendwas covern, was halt so gar nicht in deren Szene oder so passt. Ich weiß nicht, ob ihr, ich habe euch das ja empfohlen, oder dir zumindest, Matti, von dem Scheiße gefährlich, das Iron Maiden. Die haben ein Cover. Ja. Fandst du die gut, die Platte?
Die haben das Toxic Cover, oder?
Genau.
Von Britney Spears.
Genau, Toxic von Britney Spears. Und erstmal finde ich die Herleitung zu Punk und Britney Spears gar nicht so, finde ich gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Irgendwie ist die ja schon so ein bisschen, also durch ist die auf jeden Fall, auch wenn die nicht so aussieht. Und das finde ich dann irgendwie immer cool, wenn jemand sich sowas nimmt, wo man denkt, da hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn man natürlich dann so sich vorstellt, oh geil, und dann singe ich den Song, den ich selber so gut finde, auf der Bühne. Klar, das ist natürlich auch cool. Genau, hast du zu Voodoo Jürgens noch irgendwas zu sagen? Oder dass wir da vielleicht nochmal, oder irgendwie so eine Empfehlung, wer soll sich sowas anhören?
Also ich würde es generell allen Leuten empfehlen, sich das anzuhören, weil ich es einfach gut finde, aber ich bin mir dabei auch relativ sicher, dass ganz viele Leute an der Sprachbarriere scheitern. Also wenn man auf gute, smart erzählte Geschichten steht, die auch leicht morbide sind und überhaupt zu diesem Ganzen. Ich finde, Österreich hat ja, obwohl es ja irgendwie ein überschaubares Land ist, eine total krasse Kulturszene. So. Also total viele gute Filme oder Bücher oder auch Bands. Also ich meine, wie viele Bands aus Wien es gibt, irgendwie aus Wien sind aktiv, die total geil sind irgendwie. Also auch so zum Beispiel so Bilderbuch, was die irgendwie, die haben was total Neues erfunden einfach vor ein paar Jahren. So. Mhm. Oder jetzt Buntspecht finde ich auch eine super Band aus Wien.
Auch diese geilen Namen alle, ne? Der Nino aus Wien, Euro Teuro, Bilderbuch, Buntspecht. Sind Fiebel nicht auch aus Wien oder bin ich jetzt falsch? Oh, wie peinlich. Fiebel kommen aus Mannheim. Kurz zur...
Ja, okay.
Ja, fast.
Für das, dass es eigentlich ein relativ kleines Land ist, in dem aber auch sich alles auch nur so in einer Stadt abspielt. Also ich meine, das ist ja noch viel krasser. Jeder, der irgendwo im österreichischen Outback lebt, der zieht ja eigentlich nach Wien, wenn er kulturell was reißen will. So, ansonsten ist es ja eher
Wir kennen noch mindestens 10 coole Leute, die in Graz wohnen noch.
Ja, das stimmt.
Aber Graz ist auch nicht weit weg von Wien.
Wir kennen auch ein paar Leute, die in Linz wohnen und sowas, aber es ist trotzdem einfach so wie bei uns. Also in Österreich gibt es eigentlich nur eine Stadt, in die man zieht, wenn man irgendwie...
Gibt nur ein Berlin.
Ja. Gibt nur ein Berlin, genau, das wollte ich damit sagen. Das ist ja auch total spannend. Also Wien ist natürlich eine voll große Stadt, so, aber dadurch, dass sich diese ganze Kulturszene dort irgendwie tummelt, ist man, glaube ich, einfach auf eine ganz andere Art und Weise dort connected. Also wenn ich war echt damals sehr oft in Wien und das war dann halt total witzig, weil du bist dann irgendwie beim Billa einkaufen gegangen und dann stand dann halt irgendwie der Hader vor dir an der Kasse oder dann der, wie heißt denn nochmal der Typ, der diesen, der bei Braunschlag diesen Pfarrer spielt.
Ja,
Boah, komm ich nicht drauf, aber...
Der hat auch in der Falco-Biografie den Falco gespielt.
Ja, Braunschlag-Pfarrer, das gucke ich nach, sag ich dir gleich, das interessiert mich jetzt auch, das war nämlich ein hübscher Braunschlag-Pfarrer.
Manuel Rube hieß er.
Ach, ja, genau.
Genau, und das ist halt auch so, du stehst dann an der Ampel und der Typ steht neben dir so und man sieht irgendwie halt einfach, dadurch, dass es halt einfach nur eine Stadt ist und in der es dann natürlich schon auch die Bezirke gibt, in denen solche Leute abhängen, sieht man sich da irgendwie auch ständig und man ist natürlich innerhalb von einer Szene auch total gut connected. Auf jeden Fall anhören.
Live gucken.
Wenn es wieder geht, auch gut, ja. Achso, ja, gerne stimmt. Live gucken. Ich habe Fun Fact übrigens auch, ich schaue ja, meine Guilty Pleasure, muss man ja jetzt schon fast sagen, ist der Tatort. Ich schaue mir den eigentlich regelmäßig an.
Dein Guilty Tatort ist GZSZ, Matthias.
Ja, und
das stimmt, ja.
Hast du den Tatort geguckt mit Tschirner und Ulmen? Ulmen, der feine Geist?
Habe ich gesehen, ja.
Alter, wie schlecht war der bitte?
Aber ich muss sagen, dass der Ulmen-Tatort, also ich mag den Ulmen ja echt gerne und Jerks und so finde ich auch super, aber ich fand den Ulmen-Tatort irgendwie echt immer scheiße und von dem her bin ich eigentlich froh, dass er gestorben ist, im Tatort.
Okay, wow. Das musst du jetzt, glaube ich, nochmal anders sagen.
Ich bin froh, dass der Ulmen-Tatort mit dem Christian Ulmen so nicht weiter existieren wird.
Das ist viel besser, ja.
Naja, er hat den Serientod gestorben als Kommissar. Wie hieß er denn nochmal?
Oh, frag mich nicht, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war das von Anfang an klar, dass der tot ist. Schon bei der Überschrift Der feine Geist hat man nach 5 Minuten gewusst, okay, der ist jetzt tot, weil das war, ja, war ganz schlecht montiert. Aber ich finde sowieso, mal abgesehen davon, dass Jerks lustig ist, die lustigste Rolle von Christian Ulm ist immer noch in Mein bester Freund.
Mein neuer Freund.
Mein neuer Freund, genau.
Also habe ich damals voll abgefeiert. War richtig cool. Aber ich glaube, wenn ich es mir jetzt anschauen würde, fände ich es nicht mehr ganz so witzig wie
schau
damals.
Schau dir die Folge an mit Knut Hansen, mit Didione.
Ja, ich kenne die alle. Das
ist sau
lustig.
Ich fand
die Folge mit dem Typ, wie hieß der nochmal, dieser bisschen Adlige mit dem...
Alexander
mit dem
von irgendwas.
Ja, der mit dem Mond und sowas und den Knochen von seinem Großvater und so. Also,
das fand ich geil, das ist mein Humor.
Ich fand das damals auch witzig, aber ich weiß nicht, wenn ich es mir jetzt anschauen würde, weiß ich nicht, ob ich es jetzt so abfallen würde. Aber Jerks finde ich sau cool. So. Und ich finde den Ulmen an sich auch einen witzigen Typen, der denkt sich ja die ganze Scheiße auch aus, oder der schreibt ja alles bei Jerks und so.
Und ich glaube, dass der ein bisschen irre ist, der Christian Ulm.
Also der muss auf jeden Fall ein crazy Mindset haben, so, und das finde ich aber cool. So.
Also Jerks ist auf jeden Fall einfach krass halt. Also ich meine, man kann sich das nur anschauen mit so Händen vorm Gesicht. Wo man dann immer so zwischen den Fingern durchschaut. Also ich finde es übelst geil, aber ich schäme mich so krass von Anfang
das
an.
Das habe ich schon so oft gesagt. Ich schäme mich da überhaupt nicht. Das ist mir doch scheißegal.
Das geht ja nicht, Nadine. Was spinnt denn nicht mit dir? Ey? Wer sich da nicht schämt?
Ich schäme mich da gar nicht. Das ist mir
doch
egal.
Das geht nicht.
Wir haben das in der WG angeschaut und haben dann echt immer so nach einer Folge so, oh fuck, ey, soll man noch eine machen? Und so, ja komm, eine noch. Also echt so, wie wenn man irgendwie so Liegestützen machen muss. So. Also es ist total anstrengend.
Lass mal so, was sind denn so eure Highlights? Was sind denn so die Momente, wo ihr gedacht habt, oh scheiße, Alter, jetzt schäme ich mich.
Also dieser ganze Story-Strang hier mit der Muriel ist so super krass. Also diese Freundin.
Ach so, ja.
Also, wie das dann auch endet und sowas, total krass. Und auch diese Geschichte mit diesem, da musst du gleich grunzen, ey.
Stimmt, das ist so geil.
Diese
so
Story
von dir,
auch
dass
mit.
Dass du sie gewickelt hast.
Ey, auch die Story mit dem, mit diesem künstlichen Darmausgang, ey, auch mega krass.
Die ist krass, die ist so krass. Das ist, glaube ich, meine krasseste Folge, die ich habe. Oder wo er mit der Tochter badet, halt mit der Tochter von seiner Freundin.
Oh ja, stimmt.
Ja, stimmt, weil sie irgendwie mit ihrem Neffen gebadet hatte. Das.
Ja.
Hey, habt ihr die neue Folge? Ja, hey, auch diese ganze Blümchengeschichte und sowas, auch übelst krass, wie er dann da in der Selbsthilfegruppe sitzt und irgendwie. Also,
ich finde eher so die
Blümchen hätte ihn vergewaltigt und so. Also, das ist echt schon echt hart anzuschauen.
Ich finde eher so die Sachen lustig, wenn er halt so einfach so ultra peinlich ist, so wie als er zum Beispiel so dumm wie Axl Rose rumgelaufen ist. Und sich so denkt, oh, voll unangenehm. Und ich finde auch diese oft diskutierte Folge mit angeblich Micky Beisenherz, der natürlich nicht Micky Beisenherz ist und nur genauso aussieht und genauso schlechte Witze macht wie Micky Beisenherz. Aber das fand ich sau lustig, die Folge. Und wenn er halt wirklich so total peinlich ist, oder wo sie bei dem Vorsprechen sind und er irgendwie den einen Typ mitnehmen muss, der überhaupt nicht lesen kann. Das finde ich so die geilsten Szenen. Ja, ganz am Anfang, die allererste Folge, als er ins Katzenklo scheißt, da hat er mich gehabt oder hat er einfach gesagt so, ja, und dann ist die einfach runtergefallen, wie so ein altes Fass, ist die dann die Treppe runtergefallen. Da könnte ich mich totlachen, wirklich, da kann ich 10 Minuten Tränen lachen, nur über diese Formulierung, finde ich so geil.
Ja, also Sarah. Was war deine Hausaufgabe, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe?
Hä, das weißt du doch.
Na, ich will es von dir wissen.
Nö, ich will es von dir wissen, Matti.
So ein echter Lehrer. Ich will es von dir wissen.
Also ich habe für die Sarah den Woody Guthrie ausgesucht.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Nee, echt
Alter,
nicht.
Bist du dumm?
Habe ich noch nie im Leben gehört. Woody Guthrie.
Im Ernst?
Ja. Hab ich noch nie im Leben gehört.
Ich dachte, du bist Musikjournalistin.
Habe ich nie behauptet. Wie? Woody? So wie Woody Allen. Woody?
Ja.
Woody Guthrie.
U-T-H-R-I-E.
Woody.
Du musst ihn jetzt aber nicht googeln, ne? Weil ich erzähle dir jetzt.
Ach so, ja, genau. Ja, erzähl mal. Ich bin gespannt. Vielleicht tue ich ja auch nur so, als ob ich nicht wüsste, wer es ist, um nett zu sein. Ah. Wer weiß.
Jetzt
hast du dich ja noch mal ein bisschen aus der Scheiße gerettet gerade.
Okay. Okay, das war ironisch. Okay, krass. Naja, okay. Also es geht um eine amerikanische Ikone. Gehört ins Repertoire von jedem Folksänger in diesem Land und in allen Ländern weit und breit. Ich glaube, der meist wahrscheinlich wird ständig gecovert. Also Nürnberg hat ja eine relativ große so Folk-Szene und da ist auf jeden Fall der ein oder andere Smasher von dem auch im Repertoire.
Finde ich witzig, dass du sagst, Nürnberg hat eine große Folk-Szene.
Ja, es sind mindestens 5 Leute. Also ja, das ist schon eine große Szene, finde ich.
Dafür ist Nürnberg echt bekannt für Christkindlesmarkt, den FCN und die krasse Folk-Szene.
Mich würde jetzt viel mehr interessieren, was mit Woody Dingsbums hier ist, den ich anscheinend total verpasst habe. Ich will jetzt wissen,
also
warum.
Also den kennst du auf jeden Fall. Du kennst auf jeden Fall die Songs von dem. Du kennst zum Beispiel auf jeden Fall den Song This Land Is Your Land.
Nicht zu verwechseln mit This Land Is My Land.
Genau, nicht zu verwechseln. Und dieses Tear Down the Fascists oder sowas, das kennst du auf jeden Fall. Ich würde sie jetzt nicht vorsingen, lieber nicht, aber also keiner, das kann nicht sein, dass du es nicht kennst. Na egal, auf jeden Fall, der hat eine krasse Biografie. Also das ist eigentlich, finde ich, schon eine relativ dramatische, also schon eine tragische Geschichte so auch. Der ist, ich glaube, so 1912 geboren und der hat eine Mutter, die war psychisch krank vor lange, also die war immer auch suizidgefährdet und keine Ahnung was und es wurde nie ganz geklärt, aber es heißt, dass die mal seinen Vater auch mit Kerosin überschüttet hat, als er geschlafen hat und ihn anzünden wollte und so und die wurde dann halt irgendwann. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht hat. Seine Schwester hatte auf jeden Fall irgendwie Brandverletzungen.
Der Vater auch. Der Vater musste danach auch, der war dann dauerhaft auch in Behandlung deswegen.
Auf jeden Fall ist dann die Mutter halt in die Klinik gekommen und die hat eine Krankheit, die Mutter. Das nennt sich Chorea Huntington. Und das ist voll die krasse Krankheit. Also das ist eine Krankheit, die quasi, das zerstört dein Gehirn. Sozusagen. Und erst hast du halt so psychische Auffälligkeiten, so was die Mutter halt hatte. Und irgendwann hast du aber auch so Probleme mit, also dass du deine Arme und so nicht mehr bewegst. Also Muskel, mit der Steuerung von den Muskeln hast du Probleme. Und deine Mimik verzieht sich auch irgendwie komisch und so. Und im Endstadium hast du halt so Demenz. Und es ist letztendlich eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Bis heute auch nicht. Es ist eine Krankheit, die weitervererbt wird. Und die bricht halt in der Regel so zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr aus. Also das sind so, dass du die ersten Symptome bekommst. Und man kann sich quasi testen lassen, ob man diese Krankheit hat. Mhm. Inzwischen kann man das, also weil man halt weiß, welcher Gendefekt da irgendwie dahinter steckt. Aber das ist halt krass, wenn du dich testen lässt und du bekommst die Nachricht, dass du diese Krankheit hast, dann weißt du, dass du sterben wirst, weil an dieser Krankheit, man kann ja nichts dran machen. So. Mhm. Und es ist einfach krass, weil du weißt, so ja, die wird irgendwann vermutlich zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr ausbrechen. Mhm. Und 15, 20 Jahre später bist du dann tot. So. Was eigentlich voll krass ist.
Es ist quasi immer eine 50-50 Chance, ob man es als Elternteil, wenn man es hat, seinem Kind vererbt oder nicht. Und es ist quasi immer, also wenn man dieses Gen hat, dann bricht es immer aus und es verläuft immer schwer und man stirbt immer dran.
Hat es nicht irgendwas mit dem Wort Veitstanz zu tun? Ich bin mir ein,
ja,
dass das
ist der deutsche Begriff.
Ja, genau.
Daher kommt es, weil genau ich dachte nämlich immer, das heißt Feigstanz, aber das heißt Veitstanz und das hieß früher so.
Ja, das hieß so, weil die Leute, die dieses im Mittelalter und sowas diese Krankheit hatten, die haben diesen Schutzheiligen Veit für diese Krankheit angerufen, der ihnen hilft.
What a bee.
Deshalb hieß das Feitstanz.
Ja, sorry, schlechter Witz.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, nur What's Abby an den Feit geschrieben, weil du gesagt hast, angerufen. Ja, und hatte der das auch oder hatte es ausschließlich?
Der hatte das eben auch, ja genau.
Oh, okay.
Also auf jeden Fall hatte seine Mutter das und er hatte das auch. Und der ist dann auch schon, also der ist relativ früh auch wieder gestorben. Der ist, glaube ich, 50 oder so geworden, nicht mal. Mhm. 1967 gestorben, 1912 geboren, 55 ist er geworden. Das wusste ich jetzt, habe ich nicht kurz ausgerechnet. Genau, und der ist, also, was ich so gelesen habe, ist der auf jeden Fall sowas wie der Vorreiter von diesem ganzen politisch, sozialkritisch, sozialistischen Folk-Szene, die sich so entwickelt hat irgendwie, also so Vorreiter aus den, auch für die 1960er Jahre, für diese ganzen Protest Singer, ich sag's jetzt trotzdem, Singer-Songwriter-Protestbewegung, da war der auf jeden Fall so eine Vorreiterfigur, weil er einfach, er war schon immer sehr politisch interessiert und sehr sozialkritisch und er hat halt, der hatte einen krassen Output, also der hat insgesamt irgendwie so 3000 Songs oder so.
Wow.
Und also 55 Jahre und er hat ja nicht gleich als Baby angefangen, Songs zu schreiben.
Naja, und er war 15 Jahre in der Klinik, bis er gestorben ist, also da ging dann auch nichts mehr.
Okay. Ja, genau. Und also er hatte einfach einen krassen Output so und der hat dann einfach so ganze Alben über, zum Beispiel gab es irgendwie in den 30er Jahren in den USA eine krasse Dürre, weswegen so viele Bauern aus dem mittleren Bereich der USA nach Kalifornien und so fliehen mussten. Und das war halt auch während der Weltwirtschaftskrise und so, hat er einfach so ein ganzes Album über diese, also über diese Arbeiter quasi geschrieben. Mhm. Und er war immer dieser Arbeiterbewegung sehr nah und hat auch mit dem Pete Seeger, was ich witzig finde, aber naja, nach dem Witz, den jetzt zu erklären, das würde zu weit führen, den hat er zum Beispiel eine Gewerkschaft gegründet für so Folksinger quasi.
Könnte man jetzt brauchen, ne? Gibt's sie noch?
Könnte man, weiß nicht, ob es die noch gibt. Genau, und dann war er zum Beispiel, also nochmal zu seinem Output zurück, er war zum Beispiel, er musste dann, irgendwann wurde er halt bei der Armee eingezogen während dem Zweiten Weltkrieg und hatte aber keinen Bock so auf klassisch dienen an der Waffe, deswegen ist er zur Handelsmarine gegangen und da war er dann, musste so 3 Einsätze machen, die auch irgendwie trotzdem halbwegs gefährlich waren, obwohl es jetzt natürlich irgendwie war jetzt nicht immer an vorderster Front gegen die Nazis gekämpft so, aber trotzdem gefährlich natürlich wegen Krieg und hat aber einfach dann in dieser Zeit einfach 12 Alben geschrieben.
Wow.
So, also innerhalb von 3 Jahren halt auch so und genau, also so voll krass, deswegen am Ende.
Und waren die dann alle gut oder war da teilweise auch so redundantes Zeug dabei?
Ich glaube, die waren alle ziemlich gut. Und also die waren halt inhaltlich auch immer sehr krass. So, es hat sich immer so einem Thema gewidmet und daran hat er sich halt immer so aufgehängt.
Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel auch Songs, die jetzt explizit über die Nazis unter Adolf Hitler gehen und sowas. Diese ganzen Alben, also er hat, weil du gefragt hast, ob die alle gut waren, als der Krankheitsverlauf quasi schlimmer geworden ist, da gab es Albenaufnahmen, die dann quasi nicht mehr veröffentlicht worden sind.
Weil er die nicht mehr gut fand, ja.
Ja, okay. Ja, so ein bisschen aus, ja, man hat so aus Kulanz, hat die Plattenfirma auch gesagt, so, dass das einfach zu schlecht ist irgendwie, weil er halt einfach motorisch nicht mehr die Fähigkeiten dafür hatte.
Genau, aber das war, glaube ich, bei ihm auch so, weil er hat das halt auch so krass mitbekommen, ja, diesen Zerfall. Er war geistig noch lange da halt und das stelle ich mir schon auch schwer vor, wenn du plötzlich das, was du dein Leben lang gemacht hast und was ja auch für ihn ein krasser künstlerischer Ausdruck war, wenn du das plötzlich nicht mehr kannst, weil du motorisch quasi nicht mehr in der Lage dazu bist. Das ist, glaube ich, schon echt irgendwie, also.
Da hat ja jeder total Angst davor, ne? Dass man, wenn man alt ist, irgendwie mitkriegt, wie man verfällt. Wenn man einfach so verfällt und es nicht mitkriegt, dann denkt man sich, weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, wenn du sagst mal, du hast schon mal in einem Heim oder so gearbeitet. Ich dachte immer bei Alzheimer, die kriegen das ja nicht mehr mit, von daher ist es ja nicht schlimm. Aber das stimmt ja gar nicht. Die kriegen das ja sehr wohl mit und merken ja, dass sie Sachen vergessen. Und das ist, glaube ich, das wirklich Tragische.
Klar, im Anfangsstadium immer. Ich finde halt bei diesem Korea-Hunting, das ist krass. Damals gab es ja diese Diagnostik noch nicht. Also du wusstest ja wirklich einfach, du hast die 50-50 Chance, dass du das bekommst oder nicht. Und dann weißt du ja eigentlich, also wenn du, keine Ahnung, dann so mit Mitte 20 oder sowas, wo du dann langsam vielleicht ins kritische Alter kommst, da ist ja wirklich, da fällt dir aus Versehen mal ein Glas runter oder sowas und du denkst, scheiße, vielleicht fängt das jetzt schon an. So, du kannst dir niemals sicher sein. Das ist natürlich eine total krasse Belastung. Sarah, du hast ja erzählt, dass die da aus dem mittleren Westen quasi, ist er ja mit mehreren oder mit ganz vielen Leuten dort geflohen Richtung Kalifornien.
Ja.
Richtig. Und das ist krass, weil Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen so reingefilmt hast über diese Ursache mit diesen Dust Bowls.
Ja, voll. Wegen dieser
ganzen. Das ist total krass. Und ich habe mir letztens nochmal diesen Film angeschaut, Interstellar, weil mir so langweilig war. Und da ist doch auch so eine Dürre, die eigentlich ja, genau, den Ursprung hat, weil immer so Sandstürme sind, oder?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das wird wahrscheinlich schon davon sein, oder?
Ich denke, das spielt voll darauf ab, so, weil damals, das war ja in Oklahoma, da gab es irgendwie echt solche krassen Sandstürme. Ich habe mir da Fotos angeschaut und sowas. Da gab es, sind komplette Häuser, waren voll im Staub und diese ganze Grundlage für diese Arbeiter dort war einfach weg.
Ja, und das lag aber daran, dass es halt quasi ist, also es wurde halt Wald gerodet sozusagen und das halt über Jahre hinweg und dadurch war das überhaupt erst möglich, dass diese, also dass da quasi so eine Schneise entsteht, dass dieser Sand halt da so reingeht oder so durchzieht. Und was das halt dann für krasse Auswirkungen hatte, dass das einem, das war irgendwie ein fruchtbares Land vorher und dann war es einfach nur eine Staubwüste und die Leute mussten da halt raus. So. Und das zu einer Zeit, wo es eh halt eine Weltwirtschaftskrise gab und halt es den Leuten in Amerika generell nicht gut ging. So. Ja, krasse Geschichte. Es, wie Dust Bowls nennt man das, glaube ich, oder? Hat man das genannt?
Dust Bowl, so. Glaube ich, ja.
Dust Bowl, ja, kann man mal auf Wikipedia, gibt es auch Eintrag und so dazu, kann man sich durchlesen.
Ja, und so auch mal die Bildersuche sich reinziehen, ist total krass.
Voll krass. Es ist witzig, dass das bei Interstellar aufgefasst wurde, ja, stimmt. Aber das wird schon so sein.
Und war das jetzt irgendwie so, wie bist du jetzt vorgegangen? Hast du dich hauptsächlich mit der Biografie beschäftigt oder mit den Songs?
So ein bisschen mit beiden. Also weil das eine hängt halt mit, also es hängt halt bei ihm zusammen, so dass diese politische, diese Arbeiterbewegung und dieses sozialkritische, der hat auch Bücher geschrieben und Kolumnen und so. Also der hatte einfach einen wahnsinnigen Output, musikalisch natürlich nochmal viel krasser. Und er hat halt so, keine Ahnung, Bob Dylan bezeichnet ihn zum Beispiel als seinen Helden und sowas. Also genau. Und ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig tragische Figur, weil total viele Kinder, also der hat, glaube ich, 3 verschiedene Ehen, und aber sehr viele Kinder sind gestorben. Also 2 haben diese Krankheit auch bekommen, 2 Kinder sind bei einem Autounfall gestorben und so weiter und so fort. Also das ist,
weil die einen Anfall bekommen haben während dem Autofahren, oder?
Nee, das hatte nichts mit der Krankheit zu tun, einfach so. Mhm. Also
ja, und einer seiner Söhne ist ja total der bekannte Musiker geworden auch.
Ja, genau, das ist dieser Arlo heißt er, ne? Arlo Guthrie.
Arlo Guthrie, ja. Der hat ja bei Woodstock auch gespielt.
Ja. Genau, ja. Der hat diesen einen Song, warte, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, dieses Coming into Los Angeles von dem zum Beispiel. Das kennt man ja auch auf jeden Fall.
So, über das Woodstock Festival gibt es ja diese Doku und da gibt es ja diese coole Szene, so wie der Arlo Guthrie eben dieses Lied singt. Und er sagte dann am Ende auch irgendwie, dass jetzt irgendwie der Highway, glaube ich, zu ist, weil irgendwie so viele Leute reisen gerade mit dem Auto irgendwie an und deshalb ist diese komplette Straße zu und alle rasten aus vor Freude, weil dieses Festival so abgehypt wird gerade und so.
Ich gucke mir gerade so Bilder an, so parallel, während ihr darüber erzählt. Und was ich, das kommt sehr charismatisch rüber und da sind auch so ein paar Bilder, wo man ihn wirklich, so Stichwort Folk, mitten in den in der Menge so sieht. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr. Solche Künstler, die so direkt so irgendwo hinstellen und singen für die Leute, über die Leute so, ne?
Ja, voll.
Wenn du dir gerade Bilder anschaust, schau mal, was auf seiner Gitarre draufsteht.
Ja, habe ich gesehen, genau. Und seinen Sohn habe ich mir jetzt auch angeschaut. Und für die Zeit natürlich ist das schon ja, bemerkenswert.
Voll krass, genau. Dieses This Machine Kills Fascists, was auf der Gitarre drauf ist. Diesen Sticker hat zum Beispiel Matthias auch auf seiner Gitarre. Das ist ja auch so ein Ding, also es ist einfach so, der hat total viel geprägt. Aber ich finde tatsächlich, dieser Name ist nicht so sehr bekannt. Also der ist jetzt nicht Bob Dylan, wenn du Bob Dylan sagst, dann kennt den jeder. Aber dass der eigentlich vielleicht sogar noch viel wichtiger war für diese ganze...
Jo, habt doch mal mich eben voll runtergemacht, wie du kennst den nicht. Und jetzt, also der Name ist überhaupt nicht bekannt.
Naja, was heißt, er ist überhaupt nicht bekannt? Er ist natürlich schon voll
also
bekannt.
Also der wurde vom Rolling Stones irgendwie in die Top 30 der wichtigsten genau, Songwriter ever gewählt.
Rolling
so,
Stones, Alter.
Aber halt nicht von Krachfink, ne?
Genau.
Nicht von den Rolling Stones, sondern vom Rolling Stone.
Ach so, nee, Quatsch, das war schon klar.
Auf Platz 2 oder auf Platz 1, glaube ich, übrigens Bob Dylan. Und der Bob Dylan, der sagt ja quasi,
Der beruft sich ja auf ihn.
Also ich glaube, ohne Woody Guthrie wird es keinen Bob Dylan geben. So.
Was zum Beispiel interessant ist, bei dem Song, This Land Is Your Land, das ist ja schon so fast wie so eine amerikanische Hymne halt. Also ich habe so jetzt im Vorfeld mir halt so Videos angeschaut, ja, wie halt Ronald Reagan und so diesen Song singt. Und das war also übelst krass konservativer Republikaner so, der einen Song singt, der halt von einem super linken, sozialistisch, kommunistisch, anarchistisch, whatever Typen halt geschrieben wurde so. Und würde ich auch interessant finden, ob, also ich weiß es nicht, aber wie, ob der Woody das, diese Entwicklung überhaupt noch so mitbekommen hat, zum Beispiel von dem Song, oder ob er das vielleicht besser so gar nicht mehr gecheckt hat, dass sein, also das, trotz diese, also dieser Song, bevor ich wusste, dass es von dem ist, habe ich immer das auch so in Erinnerung gehabt, dass es einfach halt so ein richtig so USA-Fuck-Yeah-Song ist, so ein patriotischer Song halt einfach. Genau, aber er ist halt gar nicht so. Es ist halt ganz anders eigentlich. Also das finde ich irgendwie voll interessant.
Glaubst du, er hätte es gut gefunden oder hätte es eher schlecht gefunden, dass sie ihn so?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der es gut gefunden hätte, wenn Ronald Reagan seinen Song singt und im Hintergrund die USA-Flagge weht und ja.
Der politische Anspruch von ihm war ja, er war ja so ein bisschen der Sprachrohr für so eine Arbeiterbewegung, also für Stahlindustrie und also ganz, also so die Working Class, er war so der Working Class Hero irgendwie. Er stand ja auch immer so dieser kommunistischen Partei eigentlich total nahe. Deshalb sind diese patriotischen Lieder, die gehen quasi nicht in so eine America First Richtung, so, ja, sondern
in so eine Arbeiter.
Genau.
Oder bei, also zum Beispiel, er hat auch dieses Sacco and Vanzetti, das ist ja voll die interessante Geschichte auch. Das waren zwei Anarchisten, italienische Einwanderer in den USA. Zwei Anarchisten, die halt hingerichtet wurden, also unter so einem Vorwand eigentlich. Die wurden beschuldigt für was sie wahrscheinlich, man weiß nicht genau, wahrscheinlich gar nicht gemacht haben. Da hat er halt zum Beispiel auch ein ganzes Album oder so 7 Songs oder so dazu aufgenommen, nur zu diesen, über die Balladen von den beiden. Also schon, ja, inhaltlich
die aber dann selber, cool. Das Album fand er aber dann selber irgendwie so gar nicht so gut. Ne? Und das hat man dann, glaube ich, erst veröffentlicht, als er schon gestorben ist.
Ja. Aber das klingt voll so, als ob man das parallel, wirklich so, wie du jetzt auch gesagt hast, parallel erkunden muss, also mit Musik und Biografie, weil es halt sehr eng zusammenhängt, ne?
Voll, also weil letztendlich ist es halt einfach Folkmusik so. Und ich finde das schon voll geil und ich mag auch die Songs von ihm, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht 3000 Songs jetzt hintereinander einfach so reinziehen. Aber was es halt interessant macht, ist halt die Geschichte dazu. So. Und deswegen finde ich wirklich, bei ihm ist es, kann man die Musik nicht losgelöst von seiner Person hören.
Welche Songs sollte man hören, weil du jetzt ein paar gesagt hast, wenn man jetzt
Ich würde vielleicht, ich finde diesen Dusty Old Dust, der ist von diesem, also da geht es um diese Staubwolke, den würde ich mit drauf machen und dann vielleicht wirklich dieses Tear Down the Fascists und einfach This Land Is Your Land unter dem Gesichtspunkt, dass das kein patriotischer Song ist, wie man gedacht hat.
Diese All You Fascists Bound to Lose ist ja auch so voll der
Gassenhauer.
Und was auch, glaube ich, ein Song, den vielleicht voll viele kennen, ist auch dieses Pastures of Plenty.
Also genau, wenn man weiß, also diese Songs kennt man, glaube ich, alle, aber man weiß sehr wenig über diesen Menschen, finde ich.
Also mir hat der Name jetzt wirklich gar nichts gesagt, auch von den Bildern her sagt mir nichts, so ein paar Songtitel sagt mir auf jeden Fall was. Bei Woody denke ich sofort an Jimmy Woody, an den ehemaligen, ja genau, an den halt, der bei Ella Fitzgerald gespielt hat. Diesen Jazzmusiker, der fällt mir da sofort ein, aber den kann ich jetzt gar nicht vom Namen her. Aber umso besser.
Mit Woody verbinde ich immer eigentlich Woody Harrelson. Ist so der aktiv, also einer der aktiven Woodys in meinem Leben sozusagen.
Niemand assoziiert mir den Woody Allen mit Woody.
Ja, Woody Allen oder Woody Woodpecker.
Hey, wisst ihr, wen ich mit Woody assoziiere? Immer?
Nee.
Und zwar, kennt ihr den Film noch, Verrückt nach Mary?
Ja.
Die hatte doch diesen irren Ex-Freund, der auch gleichzeitig der beste Kumpel von dem Ben Stiller war in dem Film, der diesen Ausschlag da im Gesicht bekommen hat und so.
Ich habe jetzt kein Gesicht, aber Woody ist auch so ein typischer Sidekick-Name, ne? Im Film auf jeden Fall.
Ja, der ist immer der Sidekick in dem Film und stellt sich dann am Schluss raus, dass er wirklich so der irre Stalker-Ex-Freund von der Mary ist.
Na Mary, aber da hat nicht Jim Carrey mitgespielt, oder?
Nee, das war Ben Stiller.
Ah, Ben Stiller, ja.
Ach, habe ich Jim Carrey gesagt?
Nee, das Jim Carrey habe ich gedacht.
Ja, genau, Ben Stiller spielt die Hauptrolle und
Sperma in den Haaren, ne? Damit.
Genau.
Ja, genau, ja. Genau.
Genau. Ja, und der Woody ist auf jeden Fall der irre Kumpel von Ben Stiller und stellt sich
und
am
Schluss.
Und
an den musst du immer denken, wenn du den Namen Woody hörst.
Das ist meine erste Assoziation für Woody. Ja.
An was müsst ihr denken, wenn ihr Ben Stiller hört, den Namen Ben Stiller?
Muss ich vielleicht echt auch an Verrückt nach Mary denken.
Echt? Ich muss immer an seinen Vater denken.
Und ich muss ja immer dran denken, ob es jetzt wirklich Ben Stiller oder Adam Sandler ist, weil ich die immer verwechsel halt so.
Ja, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, Ben Stiller hat die besseren Filme gespielt, würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Was nicht schwer ist bei den schauspielerischen Leistungen von den beiden, ehrlich gesagt. Also, ist jetzt, ja, da war es jetzt nicht der geilste Schauspieler, oder? Ben Stiller.
Hat ein paar
Ben Stiller jetzt oder Adam Sandler?
Beide. Beide,
ja,
oder?
Halt beide.
Das stimmt schon, ja. Beide. Aber schon auf, ab und an schon einen guten Film auch erwischt, auf jeden Fall. Ben Stiller ist zum Beispiel, nicht der Grund, aber ich habe eine sehr ausgeprägte Liebe zu Island. Ben Stiller hat mal in so einem Film mitgespielt, der heißt Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und der spielt zu einem großen Teil auf Island. Und den finde ich einfach sehr schön. Ich glaube weniger wegen Ben Stiller und mehr wegen Island, aber...
Warst du schon mal auf Island?
Ja.
Wie Gott, fandst du es?
Auf mit diesem scheiß Island,
ey. Voll geil.
Ich kann diese Diskussion nicht mehr hören, ey.
Wo warst du denn
war in schon, Island? War schon viermal in Island.
Ehrlich? Und fandst du nicht auch, dass die Isländer irgendwie gar nicht so sympathisch sind? Sondern
Isländer?
Dass, ja.
Ja, fand die eigentlich normal.
So weil ich fand
es nicht, dass es da einfach kalt ist und
nein,
ständig zieht
nicht.
Und regnet und ungemütlich ist und einfach nur komplett overrated.
Du warst
overrated.
Überhaupt noch nicht in Island.
Ja, aber da hat das, ist er wie Detlef.
Halt's Maul.
Da ist er wie
Detlef.
Der Detlef von Detlef.
Ach so.
Ja, genau.
Ich war noch nie in Kopenhagen. So geht's mir mit Island.
So geht's mir mit Island, ja.
Das ist okay. Ich find's ja gut, wenn so Leute wie du niemals nach Island gehen.
Island war echt mal so dieses Bubble-Tea unter den Reisezielen. So alle nur so zwei Jahre war das der...
Ich war total überrascht, dass die Isländer gar nicht so geil sich um ihre eigene Natur gekümmert haben. Voll so, ja, also und hier ist ein Geysir. Also vorher waren hier zwei, hihi, aber jetzt heizen wir damit unser Wasser. Und deswegen haben wir jetzt nur noch einen. Wo ich mir dachte, so, ja, voll cool. Also ich war
also irgendwas dem, müssen sie ihr Wasser ja heizen.
Dem würde ich jetzt widersprechen, dass die ihre Natur nicht pflegen, weil das... Also das, ich weiß jetzt nicht, von welchem Geist hier du redest, aber ich glaube, dieser Naturschutz spielt in Island schon eine krass große Rolle. So.
Stellen die nicht überall so kleine Hütten auf für Elfen und bauen irgendwelche Straßen extra, verlegen irgendwelche Straßen extra noch um 10 Kilometer, damit man nicht Elfengebiet durchquert?
Was ich auch in Island krass fand, am Hafen voll so rechte Hand, Walbeobachtung, linke Hand, Walfang. Das fand ich
ja,
total
krass.
Ja, das ist krass. Sowas halt, ne?
Ist krass,
oder voll so.
Aber zum Beispiel, weißt du, warum die Walfang betreiben?
Warum?
Die Isländer essen überhaupt gar keinen Wal. Weißt du, wer Wal ist? Die Touristen, die nach Island kommen. Und so, ach ja, geil, hier kann ich mal
also
Wal
du.
Probieren.
Und
ja,
die
ich habe keinen Wal gefressen.
Papageien-Dingsbums-Vögel-Zeug hier.
Papageientaucher.
Ja. Da gab es so Burger.
Aber wie ist
das
mit diesen Elfen? Stellen die da so Elfenhütten auf, oder? Hast du noch hier gesehen, Sarah und Nadine?
Ja, aber das sind ja auch, Matthias, das sind ja auch normale Menschen inzwischen. Also das checken die schon auch halt. Das gehört aber halt da zu Traditionen dazu, wie bei uns das Christkind so. Aber die sind ja nicht alle völlig bekloppt, meinst du, die stellen da den ganzen Tag irgendwelche Elfenhütten auf und so.
Ich,
das ist einfach ein sehr fortschrittliches Land auch.
Das war einfach überhaupt
das
nur,
drin.
Das war jetzt nur mal Interesse halber nachgefragt wegen den Elfen. Aber mir geht's ja gar nicht um die isländische Bevölkerung. Gegen die habe ich ja gar nichts einzuwenden. Mir geht's wirklich
nur gegen ihre hässliche Natur.
Ja, um diesen Urlaubskult, um dieses Land. Also eine Weile war das wirklich so, das ist ja zum Glück abgeflacht. Mittlerweile ist es sowas wie Georgien oder sowas. Wo jeder Hipster erzählt, dass er dieses Jahr nach scheiß Island fährt, hey.
Also, das finde ich voll geil, wenn die jetzt alle wieder woanders, wenn die jetzt alle nach Georgien fliegen.
Ja, die fahren jetzt alle nach Georgien.
Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, Island. Ich habe nur gern isländische Musik gehört und dann habe ich gedacht, ach, Island ist eigentlich ein geiles Land. Fand dann dort die Natur, da wirst du mir zustimmen, Sarah, ist so krass, dass man sich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das fand ich so krass. Das war wirklich, mir fallen jetzt leider diese ganzen Namen nicht mehr ein, aber also da waren wirklich richtig, richtig geile Sehenswürdigkeiten. Aber ich fand so die Städte, also Reykjavik zum Beispiel, fand ich jetzt gar nicht so geil. Und wir waren in dieser komischen Lagune, wo man in so einem Blue Lagoon,
das ja, aber das ist ja einfach ein Touri-Scheiße.
Ja, das war richtig scheiße.
Es ist einfach sauteuer und
genau, und dort ist alles halt sauteuer.
Voll. Aber ihr habt euch sonst echt nur die coolen und nicht so touristischen Ecken angeschaut.
Nee, oder? Aber das Ding ist einfach, ich finde, man muss einfach nicht in so eine Lagune gehen, die 60 Euro Eintritt kostet für irgendwie eine Stunde oder sowas. Also es sind wirklich solche Preise.
Man hat sich gar nicht gesehen, weil es da so neblig war. Und dann saß man da in dem, das war wie wenn du in so einem Waschmaschinenwasser badest, was noch so rausläuft. Das fand ich scheiße, aber gut, da können die jetzt nichts dafür, wenn wir so dumm sind und da hinfahren. Also halt das mit dem Walfang fand ich halt voll kacke. Und das halt irgendwie voll oft hat er, wenn wir irgendwo waren, haben die irgendwie gemeint, das und das gibt es jetzt nicht mehr, weil da haben die das abgeschlagen und da haben sie das abgeschlagen und so. Das fand ich scheiße. Aber ansonsten waren wir in irgendwelchen vereisten Höhlen drin und was weiß ich was. Und es war, Matti, weit weg von irgendwelchen Hipsterurlaub. Da musst du echt... Da kannst du ja auch nicht einfach mal so, ah, wir
latschen jetzt irgendwo hin. Das kannst du vergessen. Das ist in Matthias sein Kopf drin und der wird das für immer hassen. Und da kann man nichts dagegen machen.
Aber jetzt erzählt mir doch nicht, dass ihr nichts von diesem Island-Hype mitbekommen habt.
Also, ich habe davon echt nichts mitbekommen.
Also ich habe den
ja auch noch nie was von Woody Guthrie
gehört. Ja, eben, deswegen. Ich habe eh keine Ahnung. Ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Ja, aber Matthias, weißt du...
Sarah, du schon, oder?
Ja, sicher. Aber weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist? Du findest irgendwas nur scheiße, weil es gerade alle cool finden. So. Und so, solche Leute finde ich eigentlich richtig scheiße. Die immer so, ah, oh, nee, das machen jetzt alle, das mache ich nicht. Ich bin so cool, ey. Ich mache immer genau das, was andere Leute nicht machen.
Also selbst wenn niemand Island cool finden würde, dann wäre es auch nicht so mein Cup of Tea, weil ich finde, also wenn es windig und kalt ist, finde ich nicht so cool.
Du kannst auch im Sommer dahin, da ist es auch warm.
Warst du beim Gullfoss?
Cool, da hat es 15 Grad.
Ja.
Sarah. Am Gullfoss?
Ja.
Beim Full Force. Full Force in Island.
Wer war am
Nee, Gullfoss war für mich das Geilste. Gullfoss, Skokkafoss haben wir gesehen. Ich gucke jetzt gerade.
Dettifoss war ich am Geilsten. Der ist eigentlich hässlich, aber der ist einfach krass.
Wie heißt denn der, wo man so hinten rumlaufen kann? Wo du so hinten dran vorbeiläufst? Ja,
Selfoss heißt der, glaube ich. Der ist unten im Süden.
Genau, und wenn du da ganz hinten langläufst, gibt es nochmal so eine kleine Höhle. Hast du das gefunden? Ja. Und das war richtig geil. Und da konnte nichts anderes mithalten. Sowas Geiles.
Aber seid ihr dann einmal so, seid ihr die Ringstraße einmal rumgefahren?
Nee, wir waren im...
Alter, Leute, das ist nicht euer Ernst, dass ihr jetzt über euren Island-Urlaub labert, oder?
Doch, weil das interessiert die Leute. Das
könnt ihr nicht
gehypt.
Nach dieser Aufzeichnung vielleicht noch eine halbe Stunde euch Dias gegenseitig
rumschicken? Sorry, wenn du hier eine Pause machen musst, weil du dir jetzt mal kurz was zu essen machen musst, dann kann ich jetzt wohl 10 Minuten mal über ein Thema reden, was mir Spaß macht.
Ja, könnt ihr schon drin lassen, also wenn du, das ist die beste Anti-Werbung, ey.
Genau. Oh, ich muss echt gucken, Sarah, das ist schon ein paar Jahre her. Das war in der Nähe von Reykjavik und das Hotel war in irgendwas mit K, Koko.
Ach so, ihr wart nur an einem Ort sozusagen.
Und sind dann in eine Richtung quasi so gefahren, also nicht über die ganze Insel. Aber
ich habe auch erzähl. Ich wollte auch eine Island-Geschichte erzählen, eine aktuelle.
Ja, mach mal.
Ja,
bin gespannt.
Ich auch.
Und zwar habe ich mir, es ist vor ein paar Tagen ein Artikel erschienen in der Süddeutschen, in dem aufgelistet wird, was gute Filme wären, so leichte Kost für jetzt zu Hause mit einem schönen Ende, so in den allgemein depressiven Stimmung, die einen auf gute Gedanken bringen. Da habe ich mir einen angeschaut, der da empfohlen worden ist, der hieß Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
Ja, den habe ich auch angefangen.
Alter, ich habe nach 20 Minuten
abgebrochen, so
das ist die letzte
oder?
Scheiße. Und ja, da geht es quasi um ein Musikduo aus Island.
Ja, aber da spielt er, wie heißt der Schauspieler?
Will Ferrell spielt
Will Ferrell,
auch.
Oh Gott, das ist die Hölle,
der
ist, dieser Film.
Der ist der größte Trash, ey. Und als dann irgendwann, als diese Szene dann war, wo diese ganzen Musikstars vom Eurovision Song Contest dann gemeinsam diesen Song performen in der Villa dann, die sind dann in Schottland, da habe ich dann abgebrochen. Also das war echt das
ja.
Das allerletzte.
Ich habe den auch angefangen.
Und da war ich echt schon wieder bedient mit Island, als ich die Scheiße.
Ja, aber da kann ja wohl echt Island nichts dafür halt, wenn Will Ferrell so einen Trashfilm macht.
Mögt ihr denn so isländische Bands?
Ich kenne nur Björk.
Ja, also Björk. Ich bin auch nicht so.
Björk Mechenbier.
Stimmt, so heißt er, das war das, genau. Da war noch irgendwas, war noch Künstlername. Eigentlich heißt er Björk Mechenbier.
Naja, was gibt's
hier
denn alles
auf
für
dem Angst
Band?
Macht keinen Lärm hat eine isländische Band gespielt.
Ja, bis. Benannt ja. nach diesem Dingsbums hier, nach diesem Busbahnhof in Island.
Ja, in Reykjavik, ja.
Ja. Naja, egal. Sarah, da mach doch mal eine Zusammenfassung jetzt für
von Island oder
Woody von Woody Woody Dings.
Woody ikonische, Dings. Also Woody Guthrie ist eine ikonische Singer, Songwriter, Folk Persönlichkeit, die viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Hat sehr viele Hits, die man auf jeden Fall kennt, aber nicht weiß, dass sie von ihm sind. Und der Wikipedia-Eintrag von ihm lohnt sich, mal durchzulesen.
Cool, sehr gut. Also ich würde mich auf jeden Fall mal da reinhören und hoffe, dass ich schon ein paar Sachen kenne und doch nicht so ganz so dumm bin, wie ich gedacht habe jetzt. Vielleicht noch eine kurze Frage an Matti hier. Beziehungsweise eine kurze Antwort. Warum hast du es der Sarah gegeben? Weil du gedacht hast, dass es ihr gefällt? Oder weil du jetzt irgendwie gedacht hast, keine Ahnung, warum?
Nee, ich habe gedacht, ich sage was, wo ich mich gut mit auskenne, kann ich immer klug scheißen dazwischen und gute...
Hat gut funktioniert eigentlich.
Ja, war gut. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe euch nie erzählt, dass ich mal früher so Grufti-mäßige Musik gehört habe, oder?
Ich habe es mir schon gedacht, weil das letzte Mal hast du mal das erzählt von dieser Grufti-Konzert, wo der Typ von der Bühne geflogen ist.
Okay.
Da habe ich mir damals schon gedacht, was hat die da gemacht?
Echt? Hast du nicht, also Deine Lakaien fand ich immer gut, Goethes Erben fand ich immer gut, Das Ich fand ich immer gut. Finde ich auch immer noch gut. Würde ich jetzt kenn vielleicht
ich
nicht.
Alles nicht.
Ja, okay, gut. Schön. Wie kennst du nicht? Kennt ja wohl jeder. Also Goethes Erben kennt doch wohl jeder. Oswald Henke.
Kenne ich tatsächlich nicht.
Ist echt eine gute Band, Goethes Erben. Naja, okay. Aber wir haben ja nochmal irgendwelche anderen Hausaufgaben, die verteilt werden. So, ich leg mal los. Die Sarah hat mir was ausgesucht und zwar die Band Malaria mit Ausrufezeichen, ganz wichtig. Und du hast mir gesagt, die mit dem Song Kaltes, klares Wasser.
Und ich weil ich hatte Angst, dass wenn du googelst, dann findest du nur die Krankheit oder vielleicht gibt es noch eine andere Band, die so heißt. Und dann wollte ich nochmal dazu sagen, welche ich meine.
Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, nicht so wie eben bei Woody Dingensbummens, sondern tu mal so, als ob du es kennst und hab dann so, ja klar, super cool. Ich kannte es natürlich überhaupt nicht, habe noch nie im Leben von dem Song Kaltes, klares Wasser gehört.
Oh,
und
echt?
Krass. Hab dann aber als erstes diesen Song angehört und mein erster Gedanke war so, da gibt's bestimmt einen coolen Clubtanz dazu. Also ich konnte das gar nicht einordnen, was für ein Jahr das ist oder so. Ich habe mir nur sofort gedacht, also da singen die halt irgendwie Kaltes, klares Wasser, Kaltes, klares Wasser. Und ich irgendwie so, ja, das ist vielleicht so lustige neue deutsche Welle. Aber ist es ja gar nicht. Das ist eine Band aus Berlin, die sich Anfang der 80er gegründet hat und eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nur ganz wenige Jahre aktiv war. Aber in den wenigen Jahren ist schon total viel passiert. Angefangen haben die unter dem Bandnamen Mania D. Und ich denke mal, D steht wahrscheinlich für Deutschland. Also weiß ich nicht, wisst ihr das? Steht D für Deutschland?
Weiß ich auch nicht. Aber
würde ich jetzt aber auch mal anzweifeln, oder?
Ich
also
wieso
soll D für Deutschland stehen?
Ich dachte irgendwie so Mania D im Sinne von so verrücktes Deutschland, so irgendwie. Keine Ahnung, habe ich mir sofort gedacht irgendwie. Und dann habe ich so erstmal die Namen recherchiert und dann bin ich so auf Bettina Köster gestoßen. Nicht zu verwechseln mit Gabi Köster von Rita.
Nichts. Oh Gott.
Und dachte mir dann so, okay, Bettina Köster ist schon mal so ein Name, da kriegt man richtig Bock. Dann so der nächste Name, Gudrun Gut, so ein bisschen so wie Blocksberg-mäßig. Hat eigentlich nur noch Carla Kolumna gefehlt. Also ich, um es mal kurz zu machen, ich hatte erst nicht so Bock drauf, ne, als ich nur so drüber gelesen habe. Und dann habe ich mich aber so ein bisschen weiter so reingefuchst und habe dann gemerkt, okay, das ist eine Band, die nur aus Frauen bestanden hat, was damals natürlich noch spektakulärer war, als es heute leider immer noch ist. Und ich glaube, angefangen hat es wirklich mit Bettina Köster und Gudrun Gut und mit einer Manon Pepita Dursma, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das die ersten drei. Und die haben halt auch so abgefahrene, in Anführungsstrichen, Instrumente gespielt wie Saxophon und Mundharmonika, was jetzt irgendwie erstmal auf jeden Fall
klingt nicht. Klingt alles immer nicht so geil, gell? Aber eigentlich ist es voll geil.
Nee, klingt erstmal nicht so geil und vor allem habe ich dann... weil das wollte ich mir schon ganz lang zulegen, mir dieses Buch gekauft, Verschwende deine Jugend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, ich habe es auch hier stehen und nie durchgelesen.
Und da erzählt sie unter anderem, also ich habe es dann erstmal so quer gelesen, so geschaut, so wo die Namen vorkommen, um so ein bisschen mit denen vertraut zu werden. Und habe dann so, hat sie irgendwie so gelesen, geschrieben, Oder beziehungsweise es ist wie so in Interviewform geschrieben. Und Bettina Köster erzählt dann, dass wohl in der Wohnung über oder unter ihr irgendwie ständig Leute gestorben sind und sie dann so ganz freundlich drum gebeten wurde, vielleicht mit dem Saxophonspielen aufzuhören, weil die irgendwie diverse Herzfehler hätten und so und es jetzt nicht so zuträglich wäre. Und dann dachte ich schon so, okay, die spielt bestimmt geil. Und dann habe ich mir die ersten Sachen so angehört. Und ich bin dann erstmal auf so eine Singlesammlung gekommen und habe dann erst geschnallt, dass hinter dieser Single-Sammlung, das heißt irgendwie compiled 1981 bis 1984, dass da hinten dran wohl so ein ganzes Album ist, das die veröffentlicht haben. Und das Album hieß Emotions. Und jetzt muss man vielleicht so grob erklären, was für eine Art von Musik die gemacht haben. Und das, finde ich, ist total schwer zu erklären. Es ist irgendwie so Dark Wave. Es ist schon so Grufti-mäßig. Es ist aber auch sehr arty irgendwie. Und dann habe ich durch Interviews erfahren, dass die wohl wirklich einfach alle überhaupt gar keine Skills hatten, sich hingesetzt haben und einfach erstmal so einen Krach gemacht haben.
Ja, und also das macht es ja irgendwie schon auch, also so, dieser Punk-Faktor kommt da schon auch irgendwie rein, auch wenn er sich natürlich nicht in der klassischen Punk-Musik widerspiegelt, aber das war eigentlich alles schon voll DIY-Punk-Spirit, was da abgelaufen ist, glaube ich.
Richtig, genau. Und dann habe ich immer so, also es gibt leider ganz, ganz wenig Material mit Interviews und so, wenn man ein bisschen weiter sich reingräbt, dann findet man so ein paar Sachen. Dann findet man zum Beispiel ein altes Interview. Es geht nur ein paar Minuten, als sie noch als Mania D unterwegs waren. Und da haben sie halt irgendwie erzählt, dass es eine Schlägerei gab auf ihrem Konzert. Und dann haben sie so, und das finde ich sehr bezeichnend, weil ich finde, dass es heute total oft erschreckenderweise so ist, haben sie dann gesagt, ja, und selbst die Mädels haben nicht verstanden, was wir da machen. Also selbst von Mädchen oder Frauen oder was auch immer, die, ja, also sind sie angegangen worden, weil sie als reine Mädelsband unterwegs waren und weil, ja, es jetzt also vielleicht dann nicht so das war, was die anderen kannten. Und das fand ich schon mal total interessant. Dann habe ich so einen Live-Mitschnitt gefunden. Und wenn man das sich anhört, dann hat man irgendwie den Eindruck, jeder Einzelne für sich ist eigentlich, man könnte schon sagen, fast dilettantisch unterwegs, aber zusammen kam da irgendwie was voll Cooles raus. Also die haben ein paar echt gute Songs, die wirklich, ja, man rafft es nicht immer so ganz, was die jetzt eigentlich wollen, aber das ist alles sehr selbstbewusst, sehr anders irgendwie. Teilweise spielen die mit zwei Schlagzeugspielerinnen auf einmal, was auch voll cool ist. Das habe ich, glaube ich, zum letzten und einzigen Mal gesehen bei den Beatsteaks, dass Thomas Götz mit Dennis Kern zusammen live gespielt hat. Das ist ja auch schwer, ne? So nebeneinander Schlagzeug zu spielen, ist ja keine Gitarre. Das fand ich total gut. Und dann gab es so ein paar Interviews mit Gudrun Gut, die, glaube ich, so ein bisschen die Leaderin war. Also es war die Schlagzeugerin. Und die hat dann zum Beispiel erzählt, es waren halt so ganz coole Aussagen. So, die hat irgendwie erzählt, ja, warum sie dann Schlagzeug gespielt hat. Ja, weil die anderen es einfach auch nicht richtig konnten. Und es hat ihr irgendwie nicht gefallen. Und dann hat sie gedacht, sie macht es besser selber. Und das, ja, ist ja für die Zeit schon mal total cool. Und dann wurde die irgendwie gefragt, ja, ihr seid eine reine Mädelsband, warum denn? Und dann hat sie einfach so geantwortet, ja, weil Mädels irgendwie cooler sind. Männer wollen irgendwie immer so reinquatschen und so machen, wie sie es wollen. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht. Das fand ich irgendwie cool. Die hat es mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt. Man muss ja sagen, die ist ja jetzt nicht, also beeinflusst, unterstützt, gestützt von sozialen Medien oder von öffentlichen Debatten gewesen. Sondern die hat es ja aus einem ganz anderen Anspruch damals gesagt. Also die hat es ja...
Voll, die hat es einfach halt gemacht so.
Ja, und genau.
Die waren komplett alleine damals. Das finde ich... Also das war nämlich der Grund, warum ich dir das gegeben habe. Ich habe nämlich ein bisschen über die Gudrun Gut gelesen und habe dann erst auch so mit der Zeit gecheckt, sag mal, was haben die eigentlich alles gemacht? Halt auch die Bettina Köster, ich meine, die sind bis heute aktiv und machen immer noch Musik und haben ein Label und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, so krass. Ich wusste all das auch nicht bis vor kurzem. Und dann kam es mir recht, habe ich mir gedacht, gebe ich dann Nadine, die findet nämlich immer noch ein paar mehr Sachen raus als ich selber und höre mir das mal noch an.
Also erstmal hatte die eine coole Frisur, das fand ich ziemlich gut und dann, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich euch das erzählt habe. Ich habe mich nämlich in letzter Zeit wieder voll stark mit Susie and the Banshees beschäftigt und habe irgendwie da auch dann jetzt nochmal auf Krachfink eine Review geschrieben zu dem Album Kaleidoscope, weil ich das total geil finde, was die macht. Und das muss man sich mal überlegen, das war eine Mädelsband, die einfach angefangen hat, irgendwie wirklich Krach zu machen, die vielleicht, wenn es hochkommt, 2-3 Jahre gebraucht hat, natürlich hatten Susie and the Banshees und die anderen Bands, mit denen die auf Tour waren, wie New Order, The Birthday Party und Nina Hagen, hatten ja damals noch nicht das Standing, was sie heute haben. Aber wie krass das ist, dass die mit internationalen Bands auf Tour gegangen sind und mit denen gespielt haben. Das muss man sich mal reinziehen. Und jetzt muss ich mal kurz mein Handy holen. Jetzt müsst ihr kurz warten, weil ich euch nämlich dazu was zeigen muss.
Geil.
Seid ihr noch da?
Ja.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, dass Robert Smith von The Cure ja mal bei Susie and the Banshees gespielt hat. Also der hat da Gitarre gespielt. Und wenn man sich jetzt The Cure an, also jetzt muss man dazu sagen, Susie and the Banshees waren ja nie irgendwie so richtig kommerziell erfolgreich. Man kennt die zwar und man weiß, dass das eine gute Band waren, dass die viele beeinflusst hat, aber die haben jetzt irgendwie keine Chart-Erfolge gehabt, also schon gar nicht im Vergleich mit The Cure. Und wenn man jetzt aber The Cure anhört, dann merkt man, dass der voll viele Sachen davon übernommen hat. Und was ich euch jetzt zeigen wollte oder was ihr mal nachhören müsst, ist, wenn ihr euch Kaltes, klares Wasser anhört und dann von The Cure diesen einen Song, der mir jetzt gerade nicht einfällt, weil ich den auf meinem Handy habe. Ah, genau, jetzt weiß ich. Und zwar, wenn ihr euch Kaltes, klares Wasser anhört, dann fängt es ja mit so einem tröpfelnden Klavier an.
Ja.
Und der Song ist 1983 gemacht worden. Und wenn ihr euch The Caterpillar von The Cure anhört, dann ist es original die gleiche Vorgehensweise und zwar 1984.
Nee,
hört
ist ja
ihr,
geil.
Hört ihr mal an, kennt doch bestimmt. Hör mal an, The Caterpillar mit diesem Tlüm, 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 Tlüm. Das ist genau die gleiche Vorgehensweise wie bei Kaltes, klares Wasser.
Okay, ich mach's gleich.
Ja.
Und jetzt mach mal Kaltes, klares Wasser.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Robert Smith wird diesen Podcast nicht hören und von daher kann man mal sagen.
Aber du hast rausgefunden, dass er hier immer ordentlich geklaut hat, ne?
Also bei einigen Sachen, also auch bei Susie and the Banshees, wo man sich denkt so, ach, so eine ähnliche Textzeile oder so einen ähnlichen Zahn habe ich doch später auch nochmal gehört. Naja, auf jeden Fall, das ist mir gleich aufgefallen. Und was ich dann halt super spannend fand, das wird so einfach in so einem Nebensatz gesagt so, ja, und dann waren sie auch noch in New York. Und man denkt sich so, okay, dann haben die bestimmt in New York irgendwie so billig gespielt. Und ich habe jetzt ein Interview gefunden, das ist, glaube ich, gerade 2 Jahre her. Da war die Gudrun Gut, die jetzt mittlerweile natürlich sehr, sehr alt ist, aber irgendwie immer noch cool. Also es ist total witzig, wenn man das alte Video sieht und dann, wie sie jetzt aussieht, dann erkennst du halt natürlich trotzdem noch so diese leicht rebellische Art oder so dieses, ja, wir haben das einfach so gemacht. Da wird sie, warum auch immer, von einer, glaube ich, auch Deutschen im Rahmen von irgendwas mit Red Bull sehr lange auf Englisch interviewt. Ich glaube, fast 2 Stunden. Und da hat sie erzählt, wie das damals dazu kam, dass sie mit Nina Hagen nach New York gekommen sind, wo sie, Achtung, im Studio 50 vorgespielt haben, was halt einfach mal voll krass ist, für so eine Band, die eigentlich gar nicht ausgebildet war und einfach so angefangen hat. Und zwar hatte Nina Hagen keine Backing-Band zu der Zeit und hat die gefragt, ob die mitkommen. Und dadurch haben die dann dort einen riesen, also verhältnismäßig riesigen Erfolg gehabt und dann auch ein paar Songs auf Englisch gemacht, die dann auch in Großbritannien, Frankreich und Belgien auf den Markt kamen. Ich glaube, das war dann der erste Song, war dieses How Do You Like My New Dog? Und damit sind die dann weltweit quasi im Underground bekannt geworden, was ich total krass finde, weil ich meine, wir sind hier nicht in 2020, wo du wirklich irgendwas auf Spotify oder auf YouTube oder so stellst, sondern einfach das, also das fand ich wirklich eine coole Geschichte. Deswegen war ich dann sehr froh, dass du mir das gegeben hast. Und was auch einen lustigen Unterhaltungswert hat, weil wir es vorhin über Englisch hatten. Bettina Köster ist dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, die ist dann in New York geblieben. Und dann wurde die in New York interviewt. Und zwar so 80er VHS-Cam-Style irgendwie war das, wobei es dann schon ein bisschen später gewesen sein muss. Und da spricht die fließend Englisch, aber mit einem Akzent, das ist echt zum Weglaufen. Das ist ein sehr witziges Interview, auch so, wo sie in ganz seltsamer Position, da ist die irgendwie in so einem Hafengebiet und da ist so ein Hüpfspiel auf dem Boden aufgebaut und da muss sie sich dann so hinknien, als ob sie Pipi machen würde und erzählt,
What?
Ja, und erzählt irgendwie so eigentlich voll die coolen Insider-Sachen, so wie das mit der Band war, wie die Videos entstanden sind, wie sie das aufgenommen haben und so. Und die haben ja dann auch verhältnismäßig großen Erfolg gehabt, haben sich dann aber irgendwie aufgelöst, nochmal zusammengekommen, irgendwie in einem Dreierteam. Und wie Matti, ich glaube, Matti hat es vorhin gesagt, ne, dass die immer noch Musik machen. Hast du das gesagt, Matti?
Ich habe das gesagt, ja.
Ja, okay.
Sarah.
Die machen immer noch Musik, halt so, ja, so Elektropop, würde ich sagen, mit so deutschen Texten. Und was ich halt irgendwie cool fand, auch so ein bisschen wie beim Voodoo Jürgens, zu dem man ja jetzt auch nicht sagen würde, dass der jetzt krass politisch ist, aber irgendwie ist das ja doch, wenn du jetzt das zweite Album anhörst, da bezieht er schon gut Stellung auf so dieses Wutbürgertum und so. Das ist schon sehr eindeutig. Und bei denen war das auch irgendwie so. Und dann wurde die jetzt in einem Interview gefragt, relativ aktuell, ob sie denn damals politisch waren. Und dann hat sie so gesagt, so, ja, aber nicht so wirklich und so. Also die empfanden sich nicht so. Und das finde ich immer cool, wenn jemand irgendwie was lostritt, ohne das jetzt so gewollt mit so einer, mit so einem Ziel. Also ich fand es cool, mich mit denen zu beschäftigen. Muss aber sagen, von der Musik her jetzt, ich weiß nicht, hörst du das jetzt?
Nee, gar nicht. Ich hab mir mal ihr Solo-Projekt angehört. Das ist ja, das geht ja in so eine Noise-Richtung. Also da geht es eher um so einen Klangteppich und so. Kann man sich auf, also es gibt es auf diesem großen, bekannten Streaming-Anbieter, wo es auch deine Playlist gibt, da gibt es auch und kann man sich mal anhören, aber es ist nichts, wo man sagt, ach ja, krass, höre ich immer voll gerne zum Kochen an, so. das ist eher sowas, was man sich mal anhört und sich denkt, ah, okay, krass, sowas gibt es also auch.
Also ich fand diese Singles, die so gesammelt wurden, die fand ich total gut. Da waren auch richtig coole Songs dabei, die wirklich auch heute noch gut sind und wo ich auch voll nachvollziehen kann, dass man damals darauf abgefahren ist. Diese Emotions-Platte, da haben die eben halt wirklich jede Emotion komplett vertont. Ja, und das war mir teilweise zu viel. Also da konnte ich nicht so wirklich was damit anfangen. Und dann gab es noch so eine Platte, da waren so Songs drauf wie Von hinten und so. Also die waren schon sexuell angehaucht irgendwie. Das fand ich auch nicht so doll. Aber gerade so diese Singles, die die am Anfang gemacht hat, also eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, als sie musikalisch am schlechtesten waren, fand ich ja die eigentlich am coolsten. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, ist, dass Gudrun Gut dann später auch bei den einstürzenden Neubauten irgendwie eingewirkt hat und mit Blixer Bargeld.
Genau, ja, die war da auch mit dabei, ja.
Ja, das, also dass sie dann halt quasi voll in diese Arty-Ecke gegangen ist oder wo halt sehr viel mit Geräuschen experimentiert wird und so. Fand ich cool, mich damit zu beschäftigen und ich glaube, dass es auch für viele Leute interessant ist, sich mal so ein bisschen was über die Band reinzuziehen und mal zu gucken, was da schon gab.
Ich finde dieses kaltes Klares Wasser ist irgendwie so, also finde ich irgendwie krass, dass du den nicht kanntest, aber das ist so ein Song, der wo ich weiß, dass wir den schon in der Jugend irgendwie so gehört haben, weil der so absurd ist, ja einfach auch, ne, also ist ja so, was soll die Scheiße eigentlich?
Ja, der wurde doch mal für Chicks on Speed gecovert auch.
Genau, er wurde von Chicks on Speed nochmal gecovert und deswegen kam der also wieder hoch und ich, irgendwie bin ich eben wieder auf diesen Song gekommen und dann eben auf Malaria und auf Gudrun Gut und so und ich kannte das alles gar nicht halt so und habe mich da auch so ein bisschen reingefilmt und fand es einfach voll krass, was da abgegangen ist. Also es ist irgendwie eine krasse Geschichte, aber auch keiner kennt die so richtig, fand ich irgendwie interessant.
Ja, also was ihr jetzt gerade gesagt habt mit Chicks on Speed, die haben ja dann durch dieses Cover quasi so nochmal so eine Remix-Welle angestoßen. Das war dann so Anfang der 90er und da haben dann ganz viele Bands Kaltes, klares Wasser geremixed und quasi das nochmal so aufleben lassen. Und ich finde es total interessant, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass was Inga Humpe macht, dass das genauso ist, aber irgendwie geht es schon in so eine ähnliche Richtung, die Musik, was jetzt diese Bettina Köster und die Gudrun Gut, die auch, glaube ich, beide auflegen auch als DJ, was die machen, das geht so in eine ähnliche Richtung. Finde ich total interessant, dass sich das aus dem, was jetzt mit Ideal und so weiter war, dass das sich da so in sowas dann immer so kanalisiert oder dass das dahin führt irgendwie.
Haben die eigentlich was miteinander zu tun?
Wer?
Also Inga Humpe und die anderen beiden? Also hast du da mal irgendwelche Verbindungen?
Ich bilde mir ein, Matti, vielleicht weißt du das, wenn du auch in dem Buch schon ein bisschen rumgeblättert hast. Ich werde es jetzt bald ganz genau lesen. Ich bilde mir ein, dass die da gemeinsam am Interviewtisch sitzen. Also ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn die sich jetzt gar nicht kennen würden. Ich glaube, die haben schon was miteinander zu tun.
Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Inga Humpe war doch gar nicht ideal, die war doch Neon Babies.
Genau.
Annette Inga, Humpe war ideal.
Ja, ich verwechsel die immer. Ich finde Inga Humpe aber eigentlich cooler. Ja, die haben zusammen sogar mal einen Song gemacht, Butterfly.
You're my Butterfly, Baby.
Ja, genau. Nicht den das wahrscheinlich, haben die, ne? Ja, doch, den haben die gemacht.
Okay.
Genau den.
Ah ja.
Apropos Malaria. Malaria ist ja ein komischer Bandname. Was ist denn jetzt, kennt ihr irgendwas, ist für, aus eurer Sicht der lustigste Bandname überhaupt?
Mein All-Time-Favorite ist immer noch Oma Hans.
Stimmt,
hey, Oma Hans ist gut. Mir ist ja auch eingefallen wegen Bandname, weil mein Thema war ja Voodoo Jürgens, ist ja eigentlich genauso ein schlechtes Wortspiel wie unser Bandname.
Ich finde es, ich finde euren Bandnamen gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da wart ihr bei Punk Rockers Radio. Nee, wart ihr nicht. Wie heißen die beiden aus Hamburg jetzt? Mondo Bizarro. Da wart ihr bei Mondo Bizarro. Und da haben die quasi so ein bisschen angedeutet, dass ihr vielleicht euren Namen irgendwie nochmal ändern können würdet. Steht es für euch im Raum? Ja, ihr habt irgendwie so gesagt. Die haben irgendwann, ja, dann kann man es ja nochmal ändern. Und ihr sagt ja jetzt auch immer AKJ.
Statt das sagen wir von Anfang an, einfach weil es kürzer ist.
Nee, da hast du was falsch verstanden. Naja, also es gibt doch Itchy Poops Kid zum Beispiel, die heißen ja inzwischen auch nur Itchy.
Aber sorry, Itchy Poops Kid ist auch
ein richtig beschissener Name.
Agne Kitscher, ja. Poops Kid. Jeder Bandname ist scheiße, wenn Poops Kid hinten dran hängt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Fall. Ich habe letztens auch auf jeden Fall einen Podcast gehört. Da ging es auch um Scheißnamen. Das war aber cool, das war bei Radio Bremen. Und da war der Jan Müller von Tokotronic eingeladen und der hat irgendwie seine Lieblingssongs des Jahres mitgebracht und da war einer von uns, was mich sehr gefreut hat. Und da hat der Radiomoderator auch gesagt, bisher hat er einen Bogen um uns gemacht, weil er den Namen so scheiße fand.
Ja, fuck, ey. Ich kann das schon echt nachvollziehen. Also ich habe auch so ein paar Bands, die ich mir einfach nicht anhöre, weil ich den Namen scheiße finde und weil ich was völlig falsche Musikrichtung mit denen initiiere.
Sag mal.
Aber ja, keiner. Also welche? Ja. Zum Beispiel ist mir das letztens bei der, ach fuck, wie heißen die jetzt nochmal? Matthias, hilf mir, die Band vom Jakob von Siad.
Ach so, Leoniden.
Bei Leoniden, ja. Also das ist ja jetzt an und für sich eigentlich irgendwie gar nicht so ein Scheißname. Aber ich hatte das, ich habe diesen Namen einfach verknüpft mit einer Band, wo ich dachte, dass die so völlig durchchoreografierte Shows machen auf der Bühne. Also weißt du schon, so, wo die Leute dann so gleichzeitig, die Gitarristen so gleichzeitig hüpfen und sowas. Mhm, immer an der gleichen Stelle vom Song. Und hat gedacht, das ist halt so eine durchchoreografierte Fame-Band. Und habe mir die niemals angehört und fand die immer richtig scheiße. Und dann irgendwie habe ich mir die vor ein paar Wochen mal angehört und dachte mir so, ah, eigentlich voll geil und eigentlich komplett anders, wie ich es halt gedacht habe. Und so geht es mir mit einigen, also gerade bei Punkbands, die haben ja viele Scheißnamen so.
Ja, aber ich glaube, da brauchen wir uns echt nicht aus dem Fenster lehnen, ey.
Eben, genau, und das wollte ich ja sagen. Deswegen kann ich das voll verstehen, wenn dieser Radiomoderator sagt, er hat uns bisher noch nicht gehört, weil er diesen Namen, ich meine, Agne Kitscher, Alter, das ist schon echt, boah, würde ich heute schon echt nochmal machen.
Ja, das war irgendwie damals echt einfach besoffen, lustig so und ja.
Dann steckst du da drin und heißt halt 20 Jahre so, ne?
Hätte man sich schon nochmal tiefer Gedanken machen können, ob das wirklich so witzig ist. Ey.
Du hast gerade gesagt, Sarah, steckst halt drin, heißt dann 20 Jahre so. Eigentlich, wenn wir jetzt nicht schon ewig viel gelabert hätten, hätte ich nämlich euch genau die Frage stellen wollen, weil Turbostart haben jetzt vor ein paar Tagen 21-jähriges Jubiläum gefeiert. Macht ihr euch solche Gedanken? Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, ob ihr in 20 Jahren noch zusammen spielt?
Nee, also ich nicht. Nee.
Also aber nee, ihr also spielt nicht oder nee, ihr habt euch keine Gedanken gemacht?
Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, das wäre total
aber
bescheuert.
Aber ich mach mir ja generell keine Gedanken, was ich in 20 Jahren mit meinem Leben mache. Halt so. Also
ja, voll.
So auch, was ich arbeite oder keine Ahnung, so weit geht mein Plan nicht. Also 5 Jahre kann ich, maximal 5 Jahre würde ich mir so in die Zukunft schauen. Also so, das mache ich aber 20 Jahre, nee. Das kann man auch nicht planen, oder?
Matti, wie lange geht dein Plan?
Achso, ich habe keinen Zukunftsplan, was mein Leben betrifft. Aber ich würde auch sagen, jetzt zu
der
sagen,
Matti
ja cool.
Der Matti lebt jeden Tag einfach, als wäre es sein letzter.
Sehr gut. Das genau. Ist doch ein schöner Schlusssatz. Leb jeden Tag so, als wäre es dein letzter.
Also den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und Netflix-Serien anschauen.
Richtig, genau.
Ja, in der Corona-Pandemie ist das scheiße.